ARD. Wischmeyers Stundenhotel.
Diener Vossstraße, 28195 Bremen 2. Hier ist das Stundenhotel. Heute mit einer Sendung, die so novemberig ist, wie sie nur sein kann. Was das ist, in wenigen Minuten hier von unserem Gast live vorgetragen. Bei mir im Studio ist Tina Voss.
Normally known as Beistellpony. Und die wunderbaren Geräusche am Anfang, die kamen nicht von mir, die kamen von Dietmar. Und Dietmar, was wolltest du uns damit sagen?
Das ist unser neuer Opener. Ich wollte nur meine allgemeine Lebensfreude akustisch im Ausdruck verleihen.
Dann leg dich mal hin, ich lager die Beine hoch. Das ist ja furchtbar.
Leg mal hin, lag die Beine hoch. Was ist das denn schon wieder für eine Anspielung?
Das ist wegen Kreislauf. Du sollst dich hinlegen und ich lager deine Beine hoch.
Damit du lagerst meine Beine.
Ja, ich dachte, damit du das Blut zurück in den Kopf kommt.
Ah ja.
So, also wir haben heute ein Thema, das ist dein Thema. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne was zu unserem kulinarischen Teil sagen, weil heute Morgen war es ja so, wir zeichnen heute ausnahmsweise mal an einem Morgen auf und deswegen habe ich dich zum Frühstück eingeladen, um dir auch mal andere Kochkünste von mir zu zeigen als nur den Kuchen.
Zum Frühstück eingeladen, das heißt, ich musste Äpfel und Kuchen und Brötchen mitbringen. Tolle Einladung, ja. Aber ich habe auch extra.
Irgendwas ist immer.
Ja, ich habe auch extra so viel Brötchen eingepackt, dass ich notfalls nur von Brötchen hätte leben können.
Das stimmt.
Tina hatte auch ganz merkwürdige Sachen, so kleine Bällchen, die schmeckten ganz lecker.
Aber das wirst du.
Das war aber auch zusammengeknetetes Mega-Hühnerfutter, war das, glaube
ich. Sag nochmal, kleine Bällchen, die schmeckten lecker.
Ich weiß nicht, was das war. Ich kenne das aus der Vogelfutterforschung. Diese Dinger hängen wie Meisenkugeln, so genau.
Ja, genau so sahen sie aus,
nur sind auch so Fett und Körner, sowas ist das, ne? Also Meisenkugeln gab es und dann gab es selbstgebackenes Brot. Das sah auch von der Form her aus wie Brot und war auch spannend, nur aus Körner, kein Mehl drin. Wobei Mehl ist ja auch aus Körnern, ne? Im Grunde ist
Mehl
das ja auch albern.
Mehl ist aus Getreide, das ist noch ein bisschen was anderes als Nüsse.
Ach, Körner sind kein Getreide?
Nee, aber das, was ich ja da drin habe, Chiasamen ist kein Getreide.
Bitte was?
Nüsse sind keine Getreide.
Was für Sachen?
Chiasamen.
Chiasamen, was ist das?
Sam. Man kann auch Chiasamen sagen.
Chiasamen.
Oder,
ist das nicht ein Auto?
Ja, Samen ist das
Besondere. Oder ein Vogel gibt es auch.
Das sind so kleine schwarze Kügelchen, die total gesund sind, voll mit Omega-3.
Wenn ich Chiasamen und Kügelchen höre, denke ich, das ist Vogelkacke aus Neuseeland.
Das war der Kakapo, so heißt deren Lieblingsvogel. Und dann war noch drin Mandeln, ganz viel Mandeln.
Ja, sicher.
Man kann, Sonnenblumenkerne.
Kann alles Sachen, also ich kenne diese Gerichte auch, was weg muss und was da ist. Und wenn man einfach die scheiß Mandeln schon so leichten Pelz haben, dann kann man die immer noch in irgendeinem Gebäck.
Und ich kaufe die für dich frisch, mache am Abend vorher das Brot, damit du wirklich was Gutes hast. Was hast du denn noch so gegessen, was ich selbst gemacht habe heute Morgen? Also die Carrot Cake
Energy
Balls.
Ach, dann hat sie Hummus gemacht, also Hummus? Nein, Hummus ist, wird das genauso geschrieben?
Hummus wäre die französische Sprachweise.
Wird
Hummus.
Das genauso geschrieben wie das Zeug im Garten?
Nee, das wird mit 2 M geschrieben und das hier mit einem oder umgekehrt, das weiß ich nicht genau.
Ja, das ist so eine grüne Froschkotze.
Ja, Hummus ist ja normalerweise beige, das war Avocado-Hummus mit Petersilie. So, dann hast du ganz artig, du hast da übrigens noch was drin, sehe ich, in der gleichen Färbung einen Smoothie gekriegt.
Ach ja, das ist aber die gleiche Färbung, die es immer hat. Also die plattgefahrene Frösche geschreddert, das ist immer der gleiche, ne?
Da ja immer plattgefahrene, geschredderte Frösche drin sind, bleibt doch die Farbe gleich. Ja. Und dann hattest du noch ein extraordinary tolles Rührei bekommen, richtige Eier.
Stimmt, mit richtigen Eiern.
Ja, ich habe Eier resozialisiert in meinem Leben.
Ja,
darfst
du wieder?
Ich habe ja nie nicht gedurft, aber ich habe halt während meiner Ausbildung lerne ich ja, was gesund und ungesund ist. Und dann habe ich so viel Gutes über Eier gelesen, dass ich dachte, die kommen jetzt wieder rein.
Kannst du mir mal die Liste mit ungesund geben?
Die ist relativ einfach. Die ungefähr all das, was du isst.
Ist ungesund.
Weiße Brötchen, sowas gibt es hier nicht.
Ja, das finde ich albern, also diese apodiktische Sache da. Ich esse so wenig Brötchen alleine deswegen, weil ich aus der Backstage-Fourage das Brötchen ein bisschen leid bekommen habe.
Ja, aber dann ist es ja genau richtig, wenn man die Dinge, also 80% richtig macht und 20% Mist isst, dann ist das, glaube ich.
Das finde ich auch, das ist eine gute Mischung, ja. Ich esse ja auch bei McDonald's, aber so wenig, dass ich es dann immer noch danach wieder bereue. Aber
ja, ich esse eben immer, du weißt ja, ich habe so eine Verhungerangst beim Autofahren und so wie ich ins Auto einsteige, wird der erste McDonald's angekurft und dann gibt es sofort das Menü McChicken, jetzt mittlerweile pflanzlich, und eine große Pommes.
Ja.
Und dann gibt es ja nur die Variante zwischen Gier, 3-4 Minuten satt und Übelkeit.
Also ja, es ist sehr schnell. Das ist ein ganz schmales Fenster, ganz schmaler Grat. Ja.
Das ist so eine Kettenreaktion, das ist schnell aufgebraucht.
Haben uns Leute geschrieben eigentlich? Du bearbeitest das ja. Und was wollten die von uns?
Ja, aber die Leute, die uns geschrieben haben, würde ich gerne erstmal das für dich Einschläfernde übernehmen. Hm. Und zwar, und du liebst es, ich weiß das, weil die Harzer Talsperrenstände. Die Oder hat 56%, die Söse 55%, die Eckartalsperre 91%, die Oker 56%, die Grane 86% und die Innerste 57%. Das heißt, wir haben einen Füllstand aktuell von 66%. Eigentlich erscheint mir das ein bisschen niedrig, aber es ist ja am Ende des Sommers. Und vielleicht lassen die auch ein bisschen was ab, um für die ganzen Herbststürme noch ein bisschen was übrig zu haben.
Ja, mir erscheint es auch wenig.
November ist ja nicht mehr Ende des Sommers, ist aber auf jeden Fall vor dem Winter. Und dann können wir jetzt in dem Winter alles wieder reinrasseln
lassen.
Also
man kann getrost die Spülung betätigen.
Ich würde das generell begrüßen, wenn du bei mir auf dem Klo bist, dass du im Einzugsgebiet, auch wenn es nicht die Harzwasserwerke sind, spülen.
Ist das hier Alcatraz gar nicht Harzwasserwerke-Einzug? Oder das ist, glaube ich, Fuhrberger Wasser, ne?
Genau, Fuhrberger Seenplatte. Aber ich glaube, teilweise gibt es in Hannover auch ein bisschen Wasser aus dem Harz. Aber Bremen kriegt meiner Meinung nach Wasser aus dem Harz.
Ausschließlich weiß ich nicht, aber sehr viel auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja, und dann gibt's noch etwas, was mich sehr gefreut hat. Ich bin in Berlin mit dir nicht alleine am 11.12., wenn wir mit unserem Podcast live gehen in den großen Sendesaal des RBB. Wir sind nämlich ausverkauft.
Ach.
Ja, am 11.12. 1000 Menschen und ich und du.
Das finde ich schön.
Ja, und am 11.01. in Bremen, wenn wir den Ausblick auf das Jahr machen, da gibt es noch ein paar Karten, aber Berlin, da sind wir jetzt eine kleine intime Runde.
Ja, haben wir auch eine, ich habe gesehen, wir haben Honig bekommen.
Ich habe dir was mitgebracht. Gehen wir mal über die Hörerreaktion. Wir haben nämlich hier ein Salz der Heldenhonig-Frühjahrsblüte. Ich mag auch die Imkerei Heldenbienen. Und Ingo hat Honig aus Salz der Helden, hat ihn gekauft in Seesen und kommt auf Salzgitter. Der hat quasi unser Podcast-Leben in diesem Glas Honig konzentriert.
Das magische Dreieck des Stundenhotels. Salz der Helden, Seesen und Salzgitter.
Die drei großen S. Und ich habe versprochen, deswegen haben wir heute Morgen ja gefrühstückt, dass ich den Honig dir mitbringe und dass wir ihn aufteilen. Aber erstmal darfst du ihn haben, weil da ist so eine kleine goldene Biene auch mit dran. Oh. Und von daher dachte ich mir, du bist ja so für so kleine süße Sachen zu haben. So, dann haben wir noch Uli. Uli hat über meine Firmen-E-Mail noch geschrieben, eine Verabschiedung, die wir aber schon kennen und die du auch sehr magst. Ciao, Kakao. Aber du mochtest ja auch bis später Silje und solche Sachen. Und ich wurde relativ häufig gefragt, welche Geschichts-App ich denn nutze. Also das Ding heißt Juno, ist kostenfrei und damit habe ich mich jetzt durch die Weltkriege vorgearbeitet. Über die Währungsunion, nee, Reform ist es, Währungsreform, bin ich jetzt schon, lass mich raten, beim Grundgesetz. Also ich komme deinem Geburtsjahr immer näher.
Wie blöd muss man sein, um eine Geschichts-App zu nutzen?
Ja, ziemlich, sonst würde man es ja nicht machen.
Aber es gibt auch Geschichtsbücher, es gibt spezielle zu bestimmten Epochen, auch Fachorgane und was weiß ich alles.
Ja, aber ich bin ja mehr so der Generalist. Von allem so ein bisschen.
Und was machst du noch ohne App?
Eigentlich alles. Ich habe nur dieses Ding, wo ich mitlerne.
Nur eine Geschichts-App. Also Essen und so und untenrum, das geht alles doch ohne App.
Was macht man denn untenrum? Was würde man
keine Ahnung, was du da machst, aber andere machen es ohne App.
Ah, wir sind wieder abgedriftet. Lass uns weitermachen.
Ganz schnell ging das heute.
Aber das
wieder
passte
mal
ganz gut, weil ich nenne ihn einfach mal unser Doc. Unser Doc ist jemand, der ab und zu mit mir schreibt und ein Hörer ist. Und der hat mir erklärt, wer ficken will, muss freundlich sein, ist gar nicht richtig als normale, objektive Aussage für diesen Akt, sondern eher auf der Metaebene angesiedelt.
Was ist denn da die Metaebene?
Also fangen wir andersrum an. Fangen wir mal an mit der Ebene, also die nicht Meta ist. Die sagt ja ganz klar, wenn du zu freundlich bist, will dich keiner. Dann bist du der Schwiegersohn.
Ja.
Mensch. Aber hier geht es ja darum, dass das generalisiert ist. Also dass man, wenn man freundlich im Leben ist, mehr erreicht. Aber speziell das musst du, also nach seinen Erfahrungen als Mann, eher so ein böses Arschloch sein. Weil das wollen die Frauen.
Ja. Also wenn du freundlich sein, das ist der Versorger, ja, der dann die Gene, die man anders reingespritzt hat, hochpäppeln muss bis nach dem Abitur. Das ist der Freundliche. Der Mann mit der Bohrmaschine, der Vollidiot.
Ja, das ist, das ist da wahrscheinlich die Metaebene. Mhm. Wer die Kinder anderer Menschen großziehen will, muss freundlich sein.
So. Stimmt. Ja,
ist nicht ganz so prägnant, der Satz, aber geht.
Wer die Gene von diesen Arschlöchern, die besten Frauen abgegriffen haben, aufpäppeln will, ist halt ein freundlicher Mensch. Das würde ich sagen, empathischer geht es auch nicht.
Ja,
mehr.
Aber der Doc hat mir zum Ende, und dafür habe ich wirklich sehr lieb, noch einen Satz mitgegeben. Und ich finde, ich würde das gerne mal entspannt vorlesen, weil ich mag ja gute Gedichte. Der Gonococcus sitzt und lauscht, wie der Urin vorüberrauscht. Er sitzt und denkt ironisch, in einem Monat bin ich chronisch. Ja. Das ist so. Also ich, wenn es nur solche Gedichte gegeben hätte, hätte ich Arzt werden Klar. können.
Sicher, Gonokokken, Ulkus Molle hatten wir das letzte Mal. Wollen wir jetzt in jeder Sendung eine Geschlechtskrankheit vorstellen? Ich finde das,
wir haben ja immer mal überlegt, ob wir Rubriken machen. Und ich finde die Rubrik der Geschlechtskrankheit erstmal nicht so blöd.
Das stimmt. Also ich kenne gar nicht so viel Geschlechtskrankheiten, muss ich sagen. Ich müsste es das dann nochmal nachschlagen. Also Gonokokken sind mir Begriff.
Weicher Schanker. Tripper,
weicher Schanker. Syphilis natürlich. Übrigens sind Geschlechtskrankheiten wieder groß im Kommen.
Ja.
Also sind in.
Bei Jugendlichen. Deswegen.
Bei Jugendlichen, ja. Die haben sie wieder für sich entdeckt.
Ja, die Kondomwerbung hat die nicht erreicht, weil sie noch zu klein waren. Jetzt haben sie die Kondomwerbung weggelassen und jetzt ja, kommt alles zurück. Aber warum kommen sie zurück? Weil wenn alle keine Geschlechtskrankheiten...
Reicht ja, wenn einer was hat.
Ja, stimmt.
Und wenn der ein, wie heißen diese Hedonisten in medizinisch, wenn Weiß die ganz viel machen...
Superspreader?
Ja, genau. Ja.
Vielleicht nicht der medizinisch korrekte, aber oder auch Casanova, aber ist auch nicht medizinisch korrekt, ne?
Ja.
Aber es ist eine gute Überleitung mit dem chronisch hin zu deinem Lieblingsthema. Und ab jetzt schweige ich.
Ja, wie man an dieser heiteren Melodie auch schon vernommen hat, ist das Thema heute der Tod. Das liegt darin begründet, da der November ja von alters her der Monat der Trauer und des Todes ist, also der Totensonntag, der Volkstrauertag im November. Es ist wohl dem Wetter geschuldet, dass seinerzeit hier diese Feiertage angesiedelt wurden.
Aber
obwohl Jesus wurde ja gekreuzigt im Frühling, ne? Also auch blöd eigentlich.
Ja, also ich weiß auch nicht, was das soll mit dem November. Ich finde das ja ein super Monat.
Ja, jetzt, das ist aber der neue November, ist ja noch mit Blätter dran und so. Das ist ja ein anderer November, als wie man ihn früher kannte, als diese Gedenktage festgelegt wurden. Früher war November schon eindeutig Herbst.
Und warum musste man dann es noch verstärken, indem man diese Themen da?
Ja, willst du dir im August dieses schönes Wetter versauen, indem du in schwatten Klamotten zum Friedhof latscht? Das hast du doch, macht doch keinen Sinn.
Also ist eh schon scheiße, setzt man noch um was drauf.
Genau, wenn es eh scheiße ist, kann man das dann auch gleich so.
Ich hatte mal eine Zahn-OP an einem Tag und das war um 11 und dann hatte ich spontan einen Termin zu einer Magenspiegelung um 8 bekommen. Da dachte ich, mache ich alles an einem Tag, wenn es eh schon scheiße ist, ist auch egal.
An sich sinnvoll.
Ja.
Die Frage ist, was kann man im November denn sonst noch machen, wenn eh schon alles scheiße ist?
Meinen Geburtstag feiern.
Ja, sicher. Ist Geburtstag, wenn man über 50 ist das ein schlechter Geburtstag dann?
Ich weiß nicht, ich bin da ja noch nicht.
Ach, du, ja, aber stellst dir, wenn dir vorstellst, du wärst über 50, ja, ist das dann so eher so ein Menetekel, so ein Geburtstag?
Ja, aber das ist ja so unwahrscheinlich, weil das so weit weg ist, dass ich, da habe ich gedacht, das ist ja wie, als wenn du sagst, wirst du 100. Also das kann ich noch nicht fühlen.
Kannst du noch nicht fühlen, ja. Ich bin ja schon über 50, nicht viel, aber nicht, doch schon
ganz knapp, ganz
doch
knapp.
Ganz knapp über 50. Und ich finde, da hat sich nichts geändert. Also zwischen 50 und 60 passiert nicht so viel.
Also ich finde ja generell bei Geburtstagen, wenn einer sagt, ja, man wird ja nur einmal 40 und dann muss man groß feiern, dann sage ich, ja, du wirst auch nur einmal 36, du wirst auch nur einmal 57 oder 11. Also ich
du bist auch so ein Sophist, ja, der irgendwie alles so auf die Goldwaage legt, das ist doch Blödsinn. Es ist vom Gefühl schon was anderes, 30 zu werden als 29.
Nö.
Ach so.
Ich habe mit zum 30. habe ich gesagt, wer nach meinem 30. noch mit mir befreundet sein möchte. Es waren erstaunlich viele Leute. Ich hätte gedacht, da gibt es eine geringere Quote. Der macht hier nichts mit Klinkenputzen und so weiter, weil das finde ich so bescheuert. Und dann muss man bei Männern müssen die Rathaustreppe fegen und wenn sie 40 sind, müssen sie was machen?
Verkehrtrum auf dem Esel durch die Gemeinde reiten.
Was
ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das
ja, eigentlich bist du doch hier der Geschichtsfreak.
Ja, aber Jesus ist ja keine 40 geworden, also an dem kann es nicht liegen. Also ist der einzige prominente Eselreiter, den ich kenne. Und ich weiß, der hat auch richtig rum drauf gesessen, soweit ich weiß.
Ja, das müssen wir. Haben wir jemanden, der das mal recherchieren kann, wo man mit 40 rückwärts auf dem Esel reiten muss? Ist das so wie bei diesen Junggesellinnenabschieden, wenn einem einfach nichts einfällt, dass man sich irgendwas ausdenkt?
Ich nehme mal an, das hat so einen Ursprung gehabt. Ja, ist aber relativ weit verbreitet in der dörflichen Adoleszenzszene.
Ja, ich habe in meinen 30. Gott sei Dank nicht mehr auf dem Dorf gefeiert.
Übrigens, es gibt eine Einschränkung. Also wenn man verheiratet ist, muss man das nicht.
Das stimmt.
Also das ist, ich glaube, ich kann mir vorstellen, warum das so ist. Es ist der blanke Neid der Verheirateten, um den Junggesellen etwas Schlechtes zu tun. Weil sie haben ja die ganze Zeit die Ehe als letztlich große Eselei.
Und ah, jetzt, daher
kommt es. Deswegen kommt muss jemand, der an dem dieser Tort vorübergegangen ist, muss dann an einem Tag die ganze Ehe nachspielen.
Ja, aber eigentlich sollte es doch die Schande sein, dass man mit 30 immer noch nicht verheiratet ist, oder?
Das kommt dann hinzu, ja. Es ist Schande und Ekel und alles zugleich. Und
hast du vor 30 geheiratet? Nee, ne?
Ja, vor 30 habe ich sogar, doch ja, vor 30 habe ja, ich, jetzt nee, gedacht, vor 30, ich habe vor 50 geheiratet.
Ich dachte jetzt noch vor 20, jetzt sag, du bist der erste
18. Ich war mit 40 noch nicht verheiratet, auf jeden Fall. Aber mir ist der Eselritt ist an mir vorübergegangen.
Also wenn mein 40. Geburtstag naht, dann sehe ich zu, dass ich dann auch noch gucken kann, dass ich noch
du nicht verheiratet. Du bist auch so ein Ich-heirate-auf-keinen-Fall-Typ, ne?
Also ich finde heiraten nicht so sinnvoll.
Stimmt, es macht eigentlich nicht so viel mit einem.
Nee, wenn man so 70 ist, ist das. Also, oder jemand anders hat einen scharfen Nachnamen. Ja. Also von Donani hätte ich immer geheiratet, scheißegal,
ja,
wie er
aber
aussieht.
Hättest du auch Gümbel geheiratet?
Nein, das Schäfer Gümbel?
Voss Gümbel, Gümbelfoss. Ja, obwohl Gümbelfoss finde ich schön, das klingt gut.
Ich hätte gerne jemanden.
Schnarrenberger.
Nein, jemanden, der Kopf hieß, hätte ich gern geheiratet. Und dann hätte ich gewusst, wie mein Kind heißt, weil ich mag die Wortmelodie so gerne. Soll ich es dir sagen?
Ja, bitte.
Habakuk Vosskopf. Das fand ich immer total schön.
Gut, das. Gott sei Dank, dass dieses Kind nicht geboren wurde und dass diese Ehe nicht zustande kam. Also,
aber guck, Vosskopf.
Das klingt wie aus einer ganz schlechten Folge von 3 Fragezeichen.
Mir hat das immer
ganz furchtbar. Oder,
kannst du dem gar nichts abgewinnen?
Bei Urmel aus dem Eis hieß da nicht auch einer so. Habakus auf jeden Fall. Aber den Nachnamen habe ich vergessen.
Aber Habakus Vosskopf.
Ja. Ganz toll. Lustige Namen den Kindern zu geben, damit sie gemobbt werden, schon im Kindergarten.
Das Pepsi Carola.
Das finde ich alles toll.
Okay, aber wir sind ja wieder am falschen Ende von wegen Kindergeburt. Ja. Wir müssen ja in die andere Ecke.
Ja, wir sind ja beim Tod. Tod ist heute das Thema und da fragt man sich natürlich, wann ist man überhaupt tot? Das ist ja nicht so eindeutig. Denn nicht umsonst muss ja, wenn jemand stirbt, der glaube ich hatte immer noch 3 Tage über Tage liegen, damit man ihn nicht aus Versehen halbtot einschalt oder
ist das so?
Verbrennt. Ja, man muss
ist
ein bisschen.
Echt so?
Ja, ich weiß nicht, ob es 3 Tage sind, aber man kann nicht einen sofort, oh, ist tot, zack, fertig verbuddeln. Also an Ort und Stelle gleich vergraben geht, glaube ich.
Das ist ja oft so, dass die Krankenhäuser nicht direkt einen Friedhof unten drunter haben. Ne?
Nein, eine Klappe womöglich. So. Einfach reinschiebt und flumm, wie so ein Müllschlucker.
Ja.
Wobei Müllschlucken und Tod finde ich eigentlich eine schöne Begegnung, weil heute meiner Meinung nach ist die Trauer im Abklingen und es geht immer mehr in Richtung Deponie, was wir mit den Toten machen. Also ich glaube, um es jetzt mal vorweg zu sagen, was mich dazu geführt hat, dass ich dieses Thema überhaupt wichtig finde, die Trauer oder die Vergegenwärtigung von Toten oder das Bewusstsein über die Endlichkeit des Lebens ist eine der Wiegen der menschlichen Zivilisation. Und im Augenblick findet Trauer immer weniger statt und die Leute werden verscharrt, verbuddelt, verbrannt, irgendwie weg, Hauptsache weg. Und immer noch mit dieser Pseudo-Entschuldigung, ja, meine Kinder sollen keine Arbeit mit dem Grab haben. Warum nicht? Warum sollen diese scheiß Drecksbratzen nicht einmal im Jahr auf irgendeinen Friedhof stehen und ein fleißiges Lieschen verbuddeln? Das ist
ja,
aber nicht
so
viel
verlangt.
Das ist
ja nicht einmal im Jahr, das ist ja alle paar Wochen musst du da hin und
ja, das kostet,
erntet man auch Sachen, die da drauf wachsen? Ja.
Man darf die meisten Friedhofsordnungen verbieten, dass man ein Maisfeld auf der Grabfläche anlegt.
Also muss ich die paar finden, wo das erlaubt ist? Ja, aber ich habe gerade drüber nachgedacht, das ist ja auch guter Dünger. Also vielleicht wäre das tatsächlich eine sinnvolle Nachnutzung.
Es ist vieles, was man nicht darf. Meine Lieblingsidee war auch immer, das Grab unterzuvermieten. Also ich hatte zum Beispiel einen Besitzer, halber Besitzer einer Grabstelle, da könnte man noch was zwischenlagern. Also wenn man meine Lebenserwartung jetzt vielleicht nicht mehr, aber vor einigen Jahren hätte man da noch gut 25 Jahre Untervermietung unterbringen können.
Ja, aber dann wegen Eigenbedarf klagen und dann muss der
ja,
da wieder
Eigenbedarf.
Raus.
Ja, wegen
Eigenbedarf. Das ist doch gemein.
Das wäre blöd.
Und dann ist die Frage, greift da das Mietrecht?
Nein, man ist ja, ich weiß gar nicht, welchen juristischen Status denn eine Grabstelle hat. Man muss die ja kaufen,
ja.
Allerdings für 25 Jahre.
Ja.
Meines Erachtens kann man nichts beschränkt, jahresbeschränkt kaufen sonst.
Nee, man muss
das
die,
ist dann,
aber
Leasing.
Man darf es nochmal verlängern.
Leasing ist das dann doch,
ja,
oder?
Ja, das ist so Grabstellen.
Grabstellen-Leasing.
Rente-Grabstelle. Aber du kannst es verlängern.
Ja, du kannst es verlängern. Du kannst es auch einfach sein lassen, weil heute werden sie Grabstellen ja gar nicht mehr los. Die bleibt dann ja einfach verwahrlost so vor sich hin.
Ja, zumal wenn du 25 Jahre ein Grab gehabt hattest und hast du ja auch unglaublich viel Geld in so das Gehämmer eines Grabsteins gegeben, in die Inschrift und so weiter. Und da sagen die meisten, jetzt steht er da, jetzt will ich auch nicht, dass das wegkommt. Weil was passiert mit den Grabsteinen nach?
Ja, ich weiß es, ich habe 2 gestohlen schon, also ich weiß, was ist damit passiert. Also die sind geklaut worden.
Gibt es da einen Ort, wo man sagt, hier sind die Grabsteine, die man klauen kann, aber was passiert denn normalerweise, wenn sie nicht widerrechtlich entwendet werden?
Die werden geschreddert, also kaputt gehauen und was weiß ich, unter die Schwarzdecke einer Autobahn irgendwann landen.
Oder in, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, Gabionen, wo man so einen Käfig hat, wo die Steine reinkommen.
Ja, Gabionen, das könnte auch sein.
Da hat das, so das Wort Friedhofsmauer eine völlig ja, neue Bedeutung genau. im Garten.
Vertikalschotter aus geschredderten Grabsteinen. Aber ich kannte auch einen Bauern in, das glaube ich ist das noch Landkreis Schaumburg, ja, der hat seine Mauer an seinem Hof aus alten Grabsteinen gemauert. Das fand ich sehr lustig eigentlich.
Und hat er die dann in Ziegelgröße gemacht? Oder hat
so, da konnte man die Namen noch lesen. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Also wenn Oma jetzt hochkant beim Bauern an der Schweineweide steht, das will man ja auch nicht unbedingt.
Ja, aber es ist ja, wenn man sagt, das ganze Leben ist ein Kreislauf, dann ist es eine logische Weiterverwendung. Ja, vielleicht nicht eine logische, aber es ist eine Weiterverwendung.
Mein Großvater hatte einen Grabstein, da stand drauf, Ruhestätte Fritz Wischmeier. Er selber lacht da gar nicht.
Oh.
Er wollte nur nicht, dass seine Frau, die vor ihm gestorben ist, dass die vor ihm auf dem Stein steht, das fand er.
Da war die Welt noch in Ordnung.
Deshalb überlege ich auch in der Richtung. Das wird mir, das macht ja, sonst macht es ja so wenig Sinn, wenn man so viel investiert in die Zeit nach seinem Tod. Ne? Also man will ja vorher was von haben. Und das hat er richtig erkannt. Immer wenn er auf den Friedhof ging, dann schritt er stolz an seinem schwarzen Basaltbrocken da vorbei. Guck mal, da stehe ich schon drauf.
Es gibt so Sachen, die erschließen sich mir ja nicht ganz. Nein. Aber vielleicht muss ich es einen Moment wirken lassen.
Ja, ich glaube auch. Wir sollten vorher noch mal klären, wann man tot ist, bevor wir über die Grabpflege reden. Es gibt den Hirntod, den Herztod und dann auch Halbtod, so Nahtoderfahrung. Ich weiß ehrlich gesagt medizinisch nicht genau, was ist. Ich glaube, Hirntod ist, wenn man...
Das Schöne ist, wenn man...
richtig tot ist, oder?
Ja.
Herztod ist nur, das Herz geht nicht mehr, bei Hirn, da laufen noch Ströme, ja, die man ja, messen kann.
Wenn man schnell genug das Ding wieder in Gang kriegt, dann kann man da noch ein bisschen weitermachen.
Und was ist sozusagen der juristische Tod? Wann, also, oder vor allem, da gibt es auch verschiedene Tode. Es gibt ja den einen Tod, da ist man noch so viel lebend, dass man noch Organe rausschneiden kann.
Ja, dann bist du hirntot und,
das
du
wirst ist hirntot.
Mit, ja, und wirst mit den Maschinen noch weiter am Leben gehalten. Damit, also die werden nicht abgestellt, obwohl klar ist, dass keine Aktivität mehr da ist, damit du Organ spenden kannst.
Also das Hirn stirbt eher vor dem Rest?
Ja, wenn du den Kreislauf am Leben hältst und alles noch mit Blut versorgt wird,
das
musst du ja nicht viel denken.
Das ist ja wie Sex, da stirbt das Hirn ja auch, bevor der Rest des Körpers weiß, um was es geht.
Warte ganz kurz. Können wir das, kannst du es mir kurz erklären?
Nein, fiel mir so ein. Aber das, man muss das Hirn...
Also du bist immer hirntot beim Sex? Also ja, ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will.
Aber wenn das Hirn tot ist, kann man jetzt nichts mehr dagegen haben, dass einem Sachen entnommen werden. Das ist der Trick.
Ja, da ist ja im Moment die Diskussion mit der Widerspruchslösung. Bist du Organspender?
Ja, aber ich werde das sofort einstellen, wenn die Widerspruchslösung kommt.
Warum?
Aus Prinzip.
Ach so, weil dir das zu weit geht, sagst du?
Nein, das geht mir generell juristisch zu weit. Wenn es erstmal so weit ist, dass man gegen alles, was einem zusteht, als Grundrecht Widerspruch einlegen muss, damit man das Grundrecht behält, zum Beispiel am eigenen Körper, auch nach dem Tod, dann finde ich das entspricht
aber nicht. Du könntest Leben retten.
Ja, ich kann durch alles Leben retten. Ich kann doch immer 10 fahren auf der Autobahn, dann wird euch auch keinen überfahren.
Nee, da glaub mir, da gibt es mehr Tote. Also, unter anderem dich.
Also ich kann, und das ist eine, die Begründung, die dafür ist, es fehlen Organe, das sehe ich auch so, das fehlen Organe, Organspende, viele warten darauf, das ist alles schlimm, für die Beteiligten und auch für alle anderen, vielleicht auch für die Gesellschaft schlimm, dass es sowas gibt. Aber es kann keine Begründung sein, dass irgendwo ein Bedarf steht, dass man in die Rechte anderer Menschen eingreift. Das kann es nicht sein.
Aber es funktioniert doch in anderen Ländern hervorragend.
In anderen Ländern funktioniert auch, dass man begleitend Nebenländer überfällt und Leute umbringt. Es funktioniert so vieles in anderen Ländern, was ich
meine, jetzt nennen wir sie mal EU-Länder.
Ja.
Da ist es, ich glaube, Österreich hat die Widerspruchslösung und auch ein paar andere und es funktioniert gut.
Ja, aber da bin ich doch ganz der, sagen wir mal, der Kleistsche Widersprücher, der Michael Kohlhaas. Das sagt mir ganz, und wenn die ganze Welt das macht, muss ich das noch lange nicht machen.
Okay. Dann wissen wir, dass du...
Ich habe aber eine Idee, wie man es besser lösen könnte. Das gibt es auch in anderen Ländern. Ich glaube, ich weiß nicht, Israel bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt es in anderen Ländern, also wenn einem ein Organ ausfällt, also man braucht ein Spenderorgan. Mhm. Niere ist ja relativ einfach noch, weil man es kann von Verwandten sich besorgen.
Auch Bekannte.
Herz kann man von Verwandten schlecht, ja, weil dann haben die ja gar keins mehr. Aber das ist ja ein Fall, der vergleichbar ist anderen Fairnessen, die ja einem Leben ereilen können. Und für diese Fairnesse gibt es normalerweise eine Versicherung auf Gegenseitigkeit. Das heißt, wenn mir mein Haus abbrennt, bin ich nicht dafür allein verantwortlich, sondern die vielen, vielen anderen Hausbesitzer stehen gemeinsam dafür ein, dass mir das Haus ersetzt wird.
Ich bin total gespannt, wie das jetzt weitergeht.
Also, wenn man jetzt sozusagen die Fairnisse, ich kriege ein krankes Organ, Lunge, Herz, Niere, dann tue ich mir mit allen anderen zusammen, die dieses gleiche Fairness für sind und bin in einer Versicherung auf Gegenseitigkeit. Das heißt, alle, die einen Organspendeausweis haben, kriegen auch ein Organ, wenn es für sie zutrifft. Und alle, die keinen Organspenderausweis haben, würde ich sagen, aus ethischen Gründen stehen die hinten an in der Schlange. Den kann man sich nicht generell verwehren, das fände ich zu brutal.
Aber ist das nicht gegen die Menschlichkeit?
Das ist doch Quatsch. Gegen die Menschlichkeit. Weil alle anderen sind doch auch Versicherungen. Wenn du zum Beispiel jemanden totfährst auf der Autobahn oder du wirst selbst totgefahren, dafür gibt es eine Kfz-Versicherung oder eine Haftpflichtversicherung. Das ist doch, alles ist durch Versicherung abgegeben. Ausgerechnet die Organspende nicht, sehe ich
aber
nicht.
Aber ich finde den, aber dann hast du ja, du hast Menschen, die zum Beispiel Angst hatten in frühen Jahren, so einen Organspendeausweis haben. Und dann haben die das verdrängt, also einen zu nehmen. Und jetzt passiert denen das. Und die würden jetzt auch jederzeit Organspender sein
wenn
wollen.
Wenn sie eins brauchen, ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, aber manchmal irrt man ja. Oder man hat Eltern, die dagegen sind und man merkt das erst in späteren Jahren. Du würdest ja alle Menschen, die sich nicht vernünftig entschieden haben, sofort davon ausnehmen.
Nein, ich bin nicht... Gut, wenn du nicht krankenversichert bist, ne, das gibt ja immer noch Leute, die nicht krankenversichert sind, dann wirst du trotzdem behandelt. Es gibt für alles Härtefälle und Härtefallregelungen und sicherlich einen Zeuge Jehovas, ich weiß nicht, ob es bei denen so ist, aber ich unterstelle das jetzt einfach mal, wo Organspende verboten wird aus religiösen
und
Gründen.
Bluttransfusion.
Ja, oder Bluttransfusionen, die werden ja auch, die werden natürlich nicht einfach, ja, kratz doch ab, du Sau, wenn sie das als Kind verweigert haben, ja. Und als Erwachsene kann man das natürlich anders regeln.
Okay.
Ja, also das glaube ich alles bestimmt und ich finde, dass es, wenn es so einen Grund gibt, wir brauchen Organe, wäre das die einfachste Form, um Organe zu kriegen, ganz einfach praktisch gesehen. Weil auf Versicherung auf Gegenseitigkeit, dass ob du, ich da selber irgendwann mal liege und kriege keins, dann werde ich doch Spender. Wobei, ich bin ja nicht Spender, wenn ich einen Organspendeausweis habe. Ich bin ja nicht automatisch Spender.
Aber du bist schon mal auf dem richtigen Weg. Aber ich finde,
der richtige Weg ist jetzt eine Unterstellung. Du bist auf dem Weg, den das vorsieht.
Ja. Okay, aber ich finde tatsächlich eine ganz interessante Idee. Ich finde sie ein bisschen gemein, weil es gibt so viele.
Gemein, das verstehe ich nicht, was da gemein dran sein soll. Wenn man sich mit anderen Leuten zusammenschließt auf eine, sozusagen, das ist ja
Organspendemafia.
Eine, du spinnst.
Nein, warte, Organspendeverein. Also,
Kfz-Versicherungsmafia, die nicht einfach, wie, wenn ich einen Tod fahre, muss ich selber bezahlen. Ich brauche da nicht in diese scheiß Kfz-Haftpflichtversicherung eintragen. Was ist das für ein brutaler Eingriff in mein Privatleben? Ich glaube, so, das ist so amerikanistisch, glaube ich, dass man so denkt. Ja. Ich finde das, ein Verein von Gefährdeten, die sich gegenseitig unterstützen, finde ich erstmal eine sehr menschliche und ethisch richtige Haltung.
Okay, dann lassen wir das so stehen.
Ja, Lauterbach ist doof. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Warum geht man eigentlich tot? Ne? Ist ja auch eine Frage, die sich die Menschheit seit Anbeginn stellt, seitdem sie zumindest weiß, dass sie tot geht. Warum weißt du, du bist doch jetzt so in so Sachen im Film, so ich ernähre mich, damit ich nicht tot gehe, Kram.
Nee, ich ernähre mich, damit ich bis es zu Ende ist, halbwegs gesund bin. So, also, ich finde das ganz spannend, warum man stirbt.
Du darfst nicht immer dauernd alles spannend, finde ich. Das ist doof.
Ach so, das ist wieder so ein
Gefühl.
Das
kommt in diese Kasse. Flöskelkasse.
Interessant, aber wenn. Boah, was ist denn für spannend? Also wenn man interessant geht, ne? Interessant.
Ja, eine Zeit lang geht das, okay. Bis man es nicht so oft sagt, geht's.
Interessant ist, dass die Zellen sich nicht mehr erneuern. Ne? Die haben immer mehr Reparaturmechanismen, greifen nicht mehr, werden seltener genutzt. Aber was der Hintergrund ist, der Natur ist ja Unsterblichkeit scheißegal. Der geht es darum, sei jung, stark, gib deine Gene weiter. Und dann hast du eine fruchtbare Zeit, in der dein Immunsystem sowas von Vollgas gibt, um die Gene weiterzugehen. Das kostet aber so viel Energie, dass irgendwann auch mal Ende ist. Und deswegen fährt nach und nach alles runter. Und dann sterben wir, weil wir haben unseren biologischen Zweck erfüllt. Ganz interessant ist dann aber, dass Männer, das ist ein bisschen anders, da sind die Samenzellen bis ins hohe Alter aktiv. Hm. Ja, die werden auch weniger, aber du brauchst ja nur einen, der Ziel findet.
Das sag mal einem 25-Jährigen, der gerade in der Samenbank war und sagt, zählt, reicht nicht.
Naja, wenn du schon viel kriegen kannst, da musst du ja auch
ja,
nicht.
Ja, aber das ist das Problem, das ist aber ein anderes Problem, dass ja selbst bei jungen Männern heute die fruchtbaren Spermien abnehmen.
Das ist ein Umweltproblem und man sollte nicht zu lange als Koch am heißen Herd stehen und nicht so tief auf dem Rennradsattel sitzen. Das ist alles nicht gut für die Weltblumen. Ach ja, da war er wieder, der Schellohund.
Ja, aber die große Frage, weil du das richtig gesagt hast, Samenzellen, also theoretisch bleiben Männer auf jeden Fall, auch egal wie, aber sie sind in jedem Falle noch bis ins hohe Alter fruchtbar und Frauen definitiv nicht ab einem gewissen Alter.
Ja, da gibt es dann mittlerweile die sogenannte Großmutterhypothese. Weil Männer müssen ja, oder von der Natur aus mussten die oft nichts großziehen. Ne? Die müssen abschießen und dann gehen. Ja. Also wurscht. Deswegen gibt es ja auch in der Natur viele Tiere, die ihre Männer danach umbringen, weil die taugen einfach.
Aber warum ist der Mann dann so lange so weit fruchtbar, wenn er das gar nicht, wenn das die Natur nicht will?
Die Natur will schon, dass, also Gene weitergeben ist ja das, was die Natur super findet. Und wahrscheinlich ist das so, dass dass du die gut und weit verstreuen sollst. Deswegen haben ja auch Hirsche ihre Haare. Wie heißt denn das? Rudel? Herde?
Ja, irgendwas.
Ja, aber die Frauen haben, da gibt es die Großmutterhypothese, weil rein theoretisch könnte man ja sagen, nach der Menopause Ende aus. Ne? Also es müsste
das
keine,
ja logisch. Also ja. Warum gibt es Frauen, die älter als 50 sind? Man fragt sich ja schon aus vielen Gründen.
Zu mir hat mal eine 60-Jähriger gesagt, ein 60-Jähriger, er könnte Frauen über 40 nicht akzeptieren.
Ja, das ist ja die Gentleman's-Hypothese.
Das wäre nicht
seine Zielgruppe. Das Gentleman's Rule. Eine Frau muss halb so alt sein plus 10.
Das passt ja genau. Also Max.
Für wen jetzt?
Max. Für den, der das gesagt hat. Ich war tatsächlich auch ein bisschen pissig, weil ich so gesagt habe, sag mal, guck dich mal an. Ich meine, auch Frauen haben Augen und Tastsinn.
Aber wir reden jetzt ja nicht über sowas, sondern wir reden ja über die Natur. Die Natur ist ja neutral und böse insgesamt. Aber die lässt Frauen ja zurzeit ja auch noch länger leben als Männer, was dann ja überhaupt keinen Sinn macht.
Großmutterhypothese, weil wenn der Mann seine Samen unglaublich durch die Gegend verteilt hat, wie so bei einem Sturm die Blütensamen, da muss ja auch einer diese ganze Brut aufziehen.
Ach so.
Und das schaffen die Frauen nicht alleine und deswegen wird ihnen von der Großmutter geholfen. Und deswegen ist die Großmutterhypothese, dass in den früheren sozialen Systemen es wichtig war, dass die bei der Kindererziehung helfen.
Das klingt mir jetzt ein bisschen nach feministischer Biologie, aber letztendlich auch nicht komplett unlogisch.
Also ich habe es aus dem Spiegel, das war jetzt
das
völlig unverdient.
Das ist ja quasi ein feministisches Kampfblatt mittlerweile.
Ah, also Spiegel und Emma verschmelzen inhaltlich.
Der Spiegel, ja, das ist nur Tarnung.
Das Spiegel.
Die Gala. Was sollte ich sagen? Ach so,
das weiß ich nicht. Was in deinem Kopf vorgeht, das weiß ich wirklich nicht.
Ich halte es nicht für blöd, diese These, weil auf dem Land ist es ja häufig noch so gewesen, dass die gebärfähigen oder zeugungsfähigen und aufziehfähigen Alter, also die Sandwich-Generation zwischen, ich sage Mitte 20 und Ende 40, deren Arbeitskraft ist ja auch die wertvollste. Ne? Die sind einfach, diese Arbeitskraft ist zu schade, um sie etwas für die Kindererziehung zu verschwenden. Deswegen,
meine Rede.
Ja, deshalb werden die Kinder gezeugt, geboren und dann werden sie diesem Leuten, den Großeltern, die können ja nicht mehr auf dem Feld arbeiten, die sind aber so ein Kind aufziehen, das schaffen sie noch. So war es auf dem Lande ja auch früher immer so.
Mehr Generationenhaus heißt das
heute. Sind die Großeltern, leben quasi auf dem Kreuzfahrtschiff und scheißen auf ihre Enkel. Und diese Sandwich-Generation ist dreifach belastet. Sie muss, einerseits muss sie ganz viel Steuern, Rente zahlen, damit Oma auf dem Kreuzfahrtschiff rumfahren kann. Dann müssen sie sich selber im Beruf bewähren und gegen die immer neuen beruflichen Anforderungen auch noch weiterbilden. Und dann haben sie auch noch die Kinder und dann haben sie noch den Bauzins von 3,7%, den sie für ihre Hütte abbezahlen müssen. Also es ist kein Spaß zwischen Mitte 20 und Ende 40 zu sein. Ist eine Hölle.
Also ich bin ja in wenigen Jahren jetzt raus aus diesem schwierigen Alter.
Sei froh. Sei froh. Das ist die Hölle.
Wenn wir mit dem Podcast heute fertig sind, fühle ich mich wie 30. Also ich merke, wie ich immer innerlich jünger wäre, da werden wir reden. Aber gut.
Ja, die Zellen erneuern sich, verschleißen und so. Naturen, ja, hast du alles schon gesagt.
Ja, ich habe alles gesagt.
Aber warum ist der Tod dann eine evolutionäre Errungenschaft? Was hat das?
Ja, wir brauchen ja Mutationen. Also du siehst ja in den österreichischen Dorfgegenden.
Österreicher werden die älter als wir?
Nee, aber du siehst ja, was so eine gewisse Art von, nennen wir es mal, Inzucht macht. Und du brauchst halt Mutationen, du brauchst andere Erbgutvarianten, damit du richtig gute, stabile Nachkommen hast. Und deswegen ist es wichtig, dass ein paar, die ihre Gene weitergeben, dann auch mal sterben, damit neue heranwachsen können, die wiederum ja 50% anderes Erbmaterial haben und das wieder weitergeben, damit du gutes Immunsystem hast.
Das ist richtig. Bei Menschen ist das immer so eine Sache, mit evolutionären oder biologistischen Themen zu arbeiten, weil der Mensch ja er mutiert auch, das schon, aber er selektiert ja nicht. Also das Spiel der Evolution ist Mutation und Selektion. Ein Beispiel aus dem nordatlantischen Seeelefanten könnte ich hier zum Besten geben.
Bitte.
Der war auf eine...
Warte, der wer?
Bitte?
Sag nochmal, wer ist dein?
Nordatlantische Seeelefant.
Achso, ich habe nordafrikanisch verstanden.
Der war auf eine Gesamtpopulation von circa 20, 30 zusammengeschnurrt und ist mittlerweile wieder weit über 1000. Das heißt, der ganze Genpool war auf diese 21 und natürlich sind die Mutationen dann nicht so viel geworden und es ist quasi Inzucht, aber auch die schlimmen Mutationen sind ausgemergelt worden. Das ist auch der Punkt. Also
dann
viel Schrott ist auch, warum? Weil die Selektion dazu kam.
Okay, weil wenn du nur 20 hast.
Also du hast 5 Kinder geboren, 4 sind Schrott, gehen aber auch tot. Wenn du die natürlich aufziehst, Pech, ja, weil die vermehren sich dann ja weiter.
Ich glaube, wenn wir das jetzt wieder auf den Menschen übertragen, wird es schwierig.
Das wird schwierig. Ich sage, sehr biologistische Metaphern für Menschen funktionieren halt nicht.
Okay, dann sage ich dir, wer nicht stirbt.
Wer nicht stirbt?
Ja, ich muss das aber in dem Fall ausnahmsweise ablesen. Der Turritopsis nutricula.
Wer ist das denn? Das ist
eine Qualle.
Ach du Scheiße, die bleiben ja, ewig leben?
Die bleiben leben. Es gibt nur eine Sache, warum sie sterben würden. Und das gefällt mir so gut, das Wort. Das muss ich, aber es ist extrinsische Mortalitätsfaktoren. Ja.
Danke. Verkehrsopfer auf Deutsch.
Ja, er wird gefressen, Messer, das Meer trocknet aus. Also alles, was er nicht in seiner Biologie hat, könnte sein, dass er daran stirbt. Aber sonst würde er ewig leben. Der teilt sich halt lustig weiter.
Da sind wir ja schon bei der nächsten Formel. Ist ewiges Leben erstrebenswert? Ich würde auf jeden Fall sagen, auf keinen Fall. Ja, es ist das Letzte. Stell dir vor, du wärst wie diese Qualle, Turritopsis nutricula. Ich
mag, wie du das sagst.
Ja, wenn du diese Qualle wärst und du würdest ewig leben, dann wirst du auch nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen, weil es gibt ja alle Gefahren, müsstest du ja meiden, weil du diesen riesigen
du
Schatz des ewigen Lebens
fährst. Du möchtest die extrinsischen Mortalitätsfaktoren.
Ja, die würdest du minimieren, du würdest nur in deinem Kokon sitzen, also hier in Alcatraz. Aber auch wahrscheinlich gibt es hier in Alcatraz-Gefahren, denen du ausweichen müsstest, ne? Weiß ich nicht, so viele nicht wie draußen, aber
also
doch.
Ich besuche morgen eine Freundin, die musste nachts auf Toilette und ist über ihren Hund gestolpert. Und die hat sich so kompliziert das Sprunggelenk gebrochen, dass es in einer Notoperation geschient werden musste.
Warum kauft sich keinen großen Hund?
Das war ein sehr großer Hund, ein weißer Schäferhund.
Dann ist der aber auch richtig im Körper schon gemacht.
Ja, bis man so ein Sprunggelenk mehrfach gebrochen hat, dauert auch ein bisschen. Ja. Der backe ich einen Kuchen. Ich weiß nicht, ob die Angst hat.
Ja, aber das ist, wie gesagt, wenn das Leben ewig wäre, würde man so vorsichtig mit dem umgehen, was man hat an Leben, dass man es, glaube ich, nicht genießen könnte. Das hat keinen Sinn.
Aber das ist nicht das einzige Problem. Also die extrinsischen Mortalitätsfaktoren, das ist wie letale Entnahme eines Wolfes. Ne? Das sind so schöne Wörter. Die Natur macht ja viele Dinge geschickt, die wir versuchen nachzubauen. Ne? Die Art, wie Rotorflügel an einem Hubschrauber sind und solche Sachen. Und es gibt mathematische Modelle, die sagen, dass wir maximal 150 Jahre leben könnten.
Was ist daran ein mathematisches Modell?
Es wurde hochgerechnet.
Also ein biologistisches Modell. Also alle Verfallsdaten wurden nach extrapoliert.
Ja. Was, wenn die Menschen sich gesund ernähren? Was, wenn die Menschen Risikofaktoren meiden wie Rauchen und solche Geschichten? Und dann hat man gesagt, max 150 Jahre, dann werden die Zellen auch echt ausgenudelt. Aber wenn es so wäre, das Schlimmste ist ja, du hättest eine unfassbare Langeweile und es gibt keinen Platz für was Neues. Weil keiner bei Daimler oder bei VW hätte angefangen, etwas Neues zu erfinden. Also hätte einen Tesla erfunden oder vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber du weißt, was ich meine. Alle Innovationen kommen oft von jungen Leuten, die etwas anders und besser machen wollen. Und wir würden vor lauter Langeweile vor uns hinarbeiten und uns direkt auf die Autobahn geben, damit was passieren könnte.
Dass alle Innovationen von jungen Leuten kommen, würde ich jetzt erstmal so stehen lassen, das, was ich zwar erstmal nicht glaube, aber
viele.
Die Frühpensionierung würde ja eine ganz andere Dimension haben. Also wenn man dann mit 54 schon in die Rente geht, dann bleibt man noch fast 100 Jahre noch auf dem Rennen.
Ja, dann hat man nur ein Drittel seines Lebens gearbeitet.
Ja, so das gesehen, ist ja also man, wenn der Traum eines Verdi-Mitarbeiters. Ja, ich glaube, das hat viele blöde. Ja. Also man lebt in einer überalterten Gesellschaft, tun wir jetzt ja schon, und wir werden keine 150. Es ist unangenehm, nur mit alten Leuten zusammenzuleben, wenn man auch und gerade wenn man selber alt ist.
Was ich ganz faszinierend finde, ich fühle mich, und ohne dass ich es blöd meine, immer noch so wie Ende 30. Aber ich bin es ja definitiv nicht. Und wenn du dich mit Leuten Ende 30 unterhältst, die sind ja ganz anders drauf. Ja. Und dann fühlt man sich ein bisschen albern. Weil man denkt, ich bin ja echt so eine junge Frau. Und dann redet man mit welchen, die das biologische Alter haben und denkt man, alte Scheiße.
Ja, ja, das ist ja dieser Selbst-Innensicht-Bias. Ne? Du hast einfach ein anderes Gefühl von innen. Aber ist besser,
Sätze, die man beim Sex und über Biologie sagen kann?
Ja, unbedingt. Okay. Aber sich selber noch wie Ende 30 oder Mitte 30 zu fühlen, ist okay.
Wie alt fühlst du dich?
Ich fühle mich manchmal wie 14, das ist peinlich.
Also, für dich oder für die anderen?
Für die anderen noch mehr auf jeden Fall. Also das Kind im Manne sollte man auch drinnen lassen und nicht so oft rauslassen.
Worüber reden wir jetzt genau? Was soll rausgelassen
werden? Wir reden über
werden?
Ewiges Leben, was so,
weil
der Witz ist.
Und mit die, rauslassen, das Kind im Manne.
Ja. Was ich, einen anderen Punkt noch, den ich daran am ewigen Leben ganz blöd finde, es gibt ja eine offenkundige Widersprüchlichkeit, dass je älter man wird, desto weniger gerne stirbt man. Also vielleicht mit 90 dann doch vielleicht noch ganz gerne. Aber in jungen Jahren stirbt man am leichtesten, auf jeden Fall.
Ja, weil es ganz unerwartet ist.
Nein, auch es gibt ja Leute, die sich tatsächlich auch offenkundigen Risiken aussetzen, ohne die Konsequenzen für sich, also die Todeskonsequenzen richtig anzuschätzen.
Aber der Thrill des Risikos ist ja, dass es auch schief gehen kann, sonst wäre es ja kein Risiko.
Das ist kein Risiko, dass es auch schief gehen kann. Was ist denn Risiko deiner Definition sonst, als wenn es auch schief gehen kann?
Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass sie sich extra solchen Sachen aussetzen, um über die Schwelle zu kommen, sondern weil das dann, also weil der Thrill am
Schluss. Sie wollen überleben, aber ja. Sie gehen bewusst ja dieses Risiko an, von dem sie wissen, sie können noch sterben. Aber es gibt, das ist vielleicht in unserer zivilisierten Gesellschaft nicht mehr so, aber die zum Beispiel bei den Nordmännern, den Wikingern, war es ja erstrebenswert, jung zu sterben. Weil man dann bei Kollege oben an seiner Saufbude da kam, Valhalla. Also jung sterben, im Krieg sterben. Noch heute werden ja auch, die russischen Soldaten haben diese Propaganda, oder Putin macht diese Propaganda ja auch. Also als junger Mann Held für das Vaterland zu sterben, gilt als großes erstrebenswertes Ziel.
Aber das Blöde ist, man ist tot.
Ja, das ist nicht so schlimm, wenn man jung ist. Oh. Das ist ja auch nachgewiesen, dass junge Leute sterben leicht, also auch vom eigenen Bewusstsein, finden es nicht schlimm zu sterben. Hingegen, je älter man wird, desto mehr hängt man am Leben.
Ach, das habe ich nicht gewusst, dass das bei jungen Leuten so
dieser Todestrieb, finde ich, du hast wahrscheinlich kein schneller, spitz gemachtes, frisiertes Moped gefahren, aber das ist ja der Todestrieb des jungen Menschen in früheren Jahren generell gewesen.
Ich hatte eine Herkules Prima 5S.
Das war ein Mofa, soweit ich weiß. Ja. Sich damit tot zu fahren, da muss man schon oft bei Rot über die Ampel fahren.
Da muss man anders stark nachhelfen, ja. Das stimmt schon. Ja, das schafft man alleine schon. Man fällt halt einfach runter und hat sich aufgeschürft.
Andere leben ja nur länger als Menschen, andere leben auch kürzer. Und erst vor kurzem ist erklärt worden, warum der Hund nicht so lange lebt.
Oh, warum?
Er lebt ja zwischen 10 und 15 Jahren, je nach Rasse und Größe. Er lebt vergleichsweise zu anderen Säugetieren gleicher Größe sehr wenig. Also die Größe kann es nicht sein. Der Elefant lebt viel länger, das Pferd lebt viel länger, auch kleinere leben viel länger. Nur der Hund lebt eben relativ gering. Das liegt zur Zeit. Es wurde vorher immer mit dieser schnellen Alarmbereitschaft erklärt. Er kann tief schlafen, ist innerhalb von Bruchteil einer Sekunde hellwach und sofort wieder sprinttauglich. Das ist aber nicht. Er hat viele von diesen schlimmen Dingen im Körper, die du auch kennst, diese freien Radikalen, die entstehen, wenn man zu schnell in zu kurzer Zeit wächst. Also er wird schnell von gar nichts, also kommt ja taub und blind auf die Welt und ist dann innerhalb von einem halben Jahr schon so gut wie ausgewachsen und das geht viel zu schnell.
Oh.
Das kommt der Körper nicht mit und hat viel Schrott, der aber, weil die Immunabwehr so toll ist, hast du ja gesagt, in den ersten fertilen Jahren, aber wenn er dann älter wird, dann schlägt die ganze Bude fällt zusammen, ja. Dann kommt
also
das alles
Fusch
raus.
Also Fusch am Bau.
Ja.
Fusch am Bau.
Fusch am Bau ist sozusagen
zu schnell
der
hochgezogen und dann so nach dem 10. Regen, Winter wird deutlich, dass das nicht funktioniert.
Außerdem ist er natürlich auch zu aktiv. Ne? Ich habe jetzt gerade zwei junge Hunde zu Hause, das ist ja unglaublich, wenn man das mit einer Schildkröte vergleicht.
Ja, aber bei Schildkröten ist es ja auch das Sympathische, dass die einen das ganze Leben begleiten können.
Ja, sind aber auch sozusagen, die werden auch alt, weil sie nicht groß rumtollen. Ne? Also das geht doch alles schon gemächlich seinen Weg, was sie so treiben. Dann pennen sie den ganzen Winter.
Im Gemüsefach?
Ja, Hund ist immer auf Draht und auf Zack.
Cooper ist ja mal von einer Schildkröte angegriffen worden. Das fand ich auch sehr erstaunlich. Er ist einfach eine Stufe hochgegangen. Also da war ja noch ein Welpe und dann kam Max. Und Max findet Hunde richtig scheiße. Und er macht so ganz laute, zischende, komische Geräusche. Und er hat sich auf den Hund gestürzt. Und man denkt gar nicht, wie schnell die sind. Und da Cooper nicht wusste, was mit diesem Stein los ist, ist er einfach eine Stufe höher gegangen. Und damit war, das ist ja auch das Problem bei Schildkröten. Also die sind einfach nicht beweglich genug. Damit war es dann durch.
Okay. Es gibt viele, auch nicht Hunde werden nur nicht so alt, aber andere Tiere werden älter. Ne? Das hat's gesehen, der Schwamm wird 10.000 Jahre alt. Dann
in der Arktis, also der muss auch gut gekühlt sein.
Vor allem
sein.
Bei uns in der Küche ist dann echt durch. Nach 10.000 Jahren.
Da leben aber andere Sachen in dem Schwamm wiederum auch viele Jahre
stimmt,
weiter.
Ja, die würden lieber weiterleben.
Das ist dann mehr so, das ist dann, wie nennt das, ein Wirtstier ist der Schwamm für die Bakterien. Ah, herrlich.
Der Einzeller.
Das Pantoffeltierchen ist auch ein schöner Name, ne?
Ja.
Das könnte theoretisch Milliarden Jahre leben, aber dann kommt ein Wal, also wieder so ein extrinsischer Mortalitätsfaktor.
Und Jeanne Calment ist das auch ein Pantoffeltierchen gewesen, die ist 122 Jahre alt geworden.
Ja, und 64 Tage. Und sie hat gelebt bis August 97 und ist damit die nachgewiesenste älteste Frau und ältester Mensch der Welt.
Ist das eine Französin?
Yes.
Ach, guck an, ich hätte da doch glatt den Japaner, den auf dieser Insel, wo deine Freunde wohnen, diese 100-jährigen Gymnasiasten.
Okinawa, ja. Die 100-jährigen Gymnasiasten. Ja, da hat man, aber da gibt es ganz viele Faktoren, warum die so alt werden. Es gibt einen, den finde ich ganz spannend und den habe ich dann sofort nachgestellt und da dachte ich, da habe ich gleich eine neue Sportart angefangen, weil diesen Faktor beherrsche ich nicht. Also es gibt, man hat ja viele Faktoren herausgefunden und unter anderem ist es halt Freundschaften, also ein gutes soziales Netz, sehr gute Ernährung, nicht rauchen, immer, und da bin ich schon das erste Mal raus, wenn man 80% gegessen hat, aufhören. Ich esse immer 120%, weil ich esse so schnell, dass mein Gehirn mit diesem Sättigungsgefühl nicht nachkommt. Und wenn es dann nachkommt, ist immer Übelkeit. Aber einer der Faktoren, ich erzähle dir erstmal außenrum, die arbeiten ja viel im Garten und die sitzen immer auf der Erde. Und da war ein Faktor, wie beweglich bist du, dass du von auf der Erde sitzen ohne Arme aufstehen kannst? Ja, die sterben morgen.
Ich glaube, ich bin auch schon tot. Ich habe das jetzt auch gerade in einer Studie über Rollatorengebrauch. Warum viele ältere Menschen den Rollator brauchen? Und zwar, weil die Beinmuskulatur abgenommen hat. Es liegt nicht an anderen Scheiß, sondern Gleichgewichtssinn ist im Arsch, sondern weil die Beinmuskulatur ist im Wesentlichen, natürlich die Arme, die hängen einfach nur dumm rum, die sind dafür zuständig, das Gleichgewicht ständig zu halten. Man steht ja nicht, sondern man ist in einem ständig bewegten Gleichgewichtszustand hin und her. Und wenn man schon in mittleren Jahren die Hände zur Hilfe nimmt, um aus dem Stuhl oder dem Sessel aufzusteigen, hat man schon verloren.
Und da die auf der Erde sitzen, weil das ja diese japanischen tiefen Tische sind und viel im Garten arbeiten, sind die das gewohnt, immer auf und nieder zu gehen. Und deswegen haben die unglaublich gute Beinmuskeln. Und da habe ich sofort quasi noch beim Lesen, habe ich das iPad weggestellt, habe mich auf die Erde gesetzt und dachte, ach, meldest du dich mal für eine neue Sportart an. Welche das ist, kann ich dir jetzt natürlich noch nicht sagen.
Auf der Erde sitzen als Sportart, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben.
Würdest du es nicht schaffen?
Sitzfußball.
Sitzfußball kennen wir auch, nein. Aber wenn wir unseren Rückblick machen und über 2024 reden und über Sportarten. Horror,
ich komme nicht.
Ich würde meine Sportarten auch nicht vormachen, weil du brauchst halt, ja, aber da werde ich dann von erzählen.
Ja, schön.
Aber du weißt halt, übe unbedingt aus tiefer Höhe, nee, also aus tiefer Niedrigkeit, wie heißt das denn? Also vom Boden aufzustehen.
Ja, das stimmt. Ich versuche jetzt auch immer ohne Hände aus dem Stuhl oder sonst wo aufzustehen. Das geht ja schon noch, aber man muss es, man unwillkürlich macht man es nicht. Ja. Man muss es willig.
Man entlastet sich automatisch und deswegen, also an alle da draußen, setzt euch auf die Erde und wenn ihr ohne Hände aufstehen könnt, ist super. Wenn ihr aus einem Schneidersitz ohne Hände aufstehen könnt und wenn ihr springen könnt zum Stehen, Respekt.
Wow, ich habe meiner Frau zum Geburtstag eine Wackelstange geschenkt, wollte ich sagen.
Wie heißt das Ding denn?
Schwingstab.
Ja, jeden Morgen benutze ich den.
Das strengt ja scheißmäßig an. Ja,
weißt du, wobei ich den benutze?
Will ich nicht wissen.
Ich grabe mir die Fallen auch einfach 1A selber, scheiße. Nein, also ich benutze seit fast 10 Jahren jeden Morgen einen Schwingstab. Und zwar beim Zähneputzen. Ich stehe ja mit einem Fuß auf so einem Wackelbett wegen Gleichgewicht. Mit einer Hand habe ich eine elektrische Zahnbürste und in der anderen immer diesen Wackelstab.
Was mir jetzt nicht ansieht, also ich wusste nicht, dass man den Wackelstab auch mit einer Hand, weil ich dachte, man muss immer beide Hände
haben. Nein, bei mir ist Schulter und ich habe ja beide Schultern operiert und dann haben die mir in der Physiotherapie diesen Schwingstab, heißt er ja, gezeigt und haben gesagt, der spricht gut die Tiefenmuskel an, das müsste ich länger machen. Und irgendwann dachte ich, ach, schadet ja nichts und seitdem mache ich das immer
morgens. Wie viele Schwingungen machst du denn da so?
Nee, deswegen putze ich meine Zähne 3 Minuten, damit ich 3x30 Sekunden pro Seite habe und einmal nach oben, einmal zur Seite, einmal vorne. 360 Grad.
Das sagt man so, das ist so die Mindestlänge.
Keine Ahnung, aber länger habe ich keinen Bock, Zähne zu putzen. Und ohne Zähne putzen finde ich so einen Schwingstab wirklich langweilig. Du kannst den ja auch vorm Körper nehmen und dann hast du halt unglaubliches Bauchmuskeltraining mit beiden Händen und dann.
Also ich habe das auch mal versucht, hab den so vorm Körper zu zweit und für Nackenmuskulatur ist das gut. Nacken, also wenn man so steif aufsteht morgens, wenn man falsch gelegen hat und so. Ich fand das eigentlich eine ganz schöne Sache, weil es so wenig ist, so wenig Gerät für so viel Bewegung.
Ja, und deswegen mache ich es beim Zähneputzen, weil das ist ja irgendwann auch langweilig.
Ja.
Aber Zähneputzen finde ich ja eh eine der langweiligsten Sachen, da kann man so viel nebenbei erledigen und da mache ich morgens meinen Schwingstab. Also hast du deiner Frau was Gutes geschenkt.
Ja, welche Tiere außer den Menschen wissen, dass sie sterben? Du hast gesagt, Schimpansen, Elefanten, ich glaube, Delfine wissen das nicht auch?
Doch, das könnte auch sein. Ja. Bei Schimpansen und Elefanten weiß man, dass die trauern und ich glaube,
wie hat man es rausgekriegt?
Die bleiben sehr lange neben ihrem toten Tier stehen Und es gibt es nicht auch Elefantenfriedhöfe, wo die hingehen zum Sterben?
Ja.
Und bei Schimpansen ist das so, dass sie immer noch eine ganze Zeit ihr totes Baby mit rumtragen. Die wissen, dass das tot ist, aber die trauern und sind. Du kannst denen auch richtig depressive Verstimmungen anmerken, indem du den Cortisolspiegel im Blut misst. Also es gibt keinen direkten Beweis, aber da trauernde Menschen hohen Cortisolspiegel haben und man das bei Schimpansen und Elefanten ebenfalls festgestellt hat, in Trauersituationen, ist die Annahme nahe, ähnlich wenn der Apfel runterfällt, ist ja die Annahme nahe, es gibt Schwerkraft. Und hier ist es so, dass Cortisol, ich bin so ein
Einstein.
Wenn
etwas Großes, Gelbes in der Savanne entgegenfliegt, ist es keine Telefonzelle, sondern ein Löwe. Ockhams Messer.
Grob kann man das so sagen.
Kann man so
sagen.
Und
wenn man Hufgetrappel hört, sind es meist Pferde, keine Zebras.
So. Ja, es sei denn mal Herrn Schimek. Ist auch egal, wo wir bei sind. Natürlich der Mensch weiß ja, dass er stirbt. Das ist ja Ursache für vieles. Aber in Zusehends leugnet er, dass das so ist. Ich glaube, dass unsere heutige Gesellschaft am meisten in der Geschichte die ist, die am meisten die eigene Sterblichkeit geleugnet hat. Also es gab in vielen alten Kulturen gab es viel mehr Totenkult. Es gab neulich, stand es in den Zeitungen, über irgendeine Gegend in Neuguinea. Da werden die Toten einmal im Jahr aus dem Grab geholt, geschminkt, angezogen und sitzen mit am Tisch als so Ritus.
Was?
Ja. Das sieht ja auch scheiße aus für unsere Verhältnisse. Vielleicht sehen die lebend auch schon ziemlich fair. Also das fällt gar nicht auf, wenn Oma dazwischen sitzt. Ich fand es sehr skurril, aber die Toten haben in vielen alten Kulturen noch eine größere Bedeutung im Alltag. Nicht, also die müssen jetzt nicht leibhaftig als Mumie sitzen, sondern als Geister werden sie beschworen oder die Seele oder was man sich immer einbildet. Es gibt Schreine mit Gegenständen, die den Toten gehört haben, die werden um Rat befragt. In Deutschland oder in ganzen westlichen Gesellschaften ist der Tote Abfall. Und im besten Sinne wird er ausgeschlachtet für Organentnahme.
Oh, da waren wir wieder.
Ja. Aber wir kommen ja jetzt auch schon zu den Begräbnisriten.
Was hältst du denn von Seancen? Heißen die Seancen? Ich kann sie auch sprechen.
Ja, wenn man Tote befragt, die im Jenseits zu einem sprechen. Das ist natürlich Scharlatanerie vom.
Aber wusstest du, dass Teamsitzungen total ähnlich sind?
Ja, das ist ja auch Scharlatanerie.
Wir hören dich nicht. Ja. Wir können dich nicht sehen, aber wir hören dich. Bist du da? Hallo, wir können dich sehen. Du bist eingefroren. Das ist irgendwie so, ich finde, wenn manchmal, und das Blöde ist, du kannst ja halt, wenn du in so einer größeren Teamsitzung sitzt, wenn du irgend so eine Verbandstagung oder sowas, dann kannst du ja dir schlecht Luft machen. Also ich sitze dann da öfter und kniegel vor mich hin und dann, hallo, wir können dich nicht hören, wir hören dich nicht. Und dann so, da bist du ja endlich, jetzt sehen wir dich nicht
jetzt
mehr.
Jetzt hat es, glaube ich, jeder verstanden.
Sollte ich es nochmal sagen?
Nein, das glaube ich.
Aber ich habe das gerade nochmal durchlebt und dann sitze ich da so und kniegel vor mich hin und du kannst ja niemandem sagen, was du so lustig findest.
Bringt ja, aber nur wenn du das gerne nochmal durchlebst, müssen das jetzt nicht alle anderen auch nochmal durchleben. Aber du kannst es gerne nochmal erzählen.
Nee, das Schöne ist, ich sage es jetzt nicht nochmal.
Wie ist noch das bei Teamsitzungen, ja?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Ah ja, okay.
Und komm mal weiter mit deinen Toten.
Ja, die Toten. Ja, wie alles ja, wie Seance und auch wie ein Gebet. Ein Gebet ist ja ein Gespräch mit einem selbst. Man kann das natürlich sozusagen auslagern an einen Gott oder einen Toten oder einen Verwandten im Himmel oder sonst wie. Aber sich selbst zu vergewissern, indem man selbst mit sich spricht, ist ja generell nicht falsch. Insofern ist die Seance
aber
nicht einfach
dumm. Aber wenn ich mit
dumm.
Mir selber spreche, dann mache ich einfach nichts Vaterunser.
Ja, das kann ja jeder machen, wie er will. Vater unser ist.
Hallo, ich komme aus dem Harz. Das konnte da nicht jeder beten, wie er will.
Vater unser ist ein schlechtes Beispiel, weil ein ritualisiertes Gebet erfüllt nicht diese Kriterien des persönlichen Gebets, die ich meinte jetzt.
Du kannst mich nachts wecken um 3 Uhr und sagen, sag das Vater unser und ich kann's.
Ja?
Ja.
Kannst du auch noch die normale Version, also die lutherische Version oder irgendwie so eine moderne Käsmanschesi?
Also als ich in der Kirche das lernen musste, war Margot Käßmann in der Kirche noch nicht so als so eine strahlende Figur.
Führe uns nicht in Versuchung, sagst du das noch?
Sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Was sagt man denn sonst?
Es gibt heute so eine andere Formulierung. Führe uns in Versuchung, das verstehen die Menschen aus der leichten Sprache nicht mehr. Deswegen sagt man ja, mach keinen Scheiß mit mir oder ich weiß, was sie heute haben. Und,
Können wir mal das Vaterunser in leichter Sprache machen?
Ja, müssen wir mal nach. Ja, machen wir nächstes Mal. Da mache ich viele Sachen aus leichter Sprache.
Ich werde mir das sofort ausschreiben. Aber tatsächlich habe ich noch Führe uns nicht in Versuchung gelernt.
Ja,
sondern erlöse
schön.
Uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft.
Ich finde, das Vaterunser ist nicht so ein schönes. Schönes Beispiel für gelungene Lyrik. Ich finde es relativ doof.
Ja, weil es das Einzige.
Also ich finde ja nicht alles in der Bibel doof. Also ich finde zum Beispiel, dass die Psalmen sind wirklich schöne lyrische Gedichte. Die haben richtig eine lyrische Tiefe.
Vater der Geist unser ist willig, ist aber das Fleisch ist schwach.
Ist das ein Psalm?
Ich hoffe, das war nämlich mein Konfirmationsspruch.
Das war dein Konfirmationsspruch.
Ja, das lag. Ich bin nicht so gerne konfirmiert worden. Und man sollte
das sich, haben sie so durchgewunken.
Ja, es gab, wenn ich mich richtig erinnere, auch irgendwie Ärger, aber ich habe gesagt, steht doch in der Bibel. Also ich meine, es war, man, also jeder durfte sich was aussuchen, wir sind die Bibel ja durchgegangen. Ich weiß nicht mal genau, was der kleine Katechismus ist, aber sowas haben wir auch gelernt. Und ich bin ja auch ein Jahr eher zum Konfirmandenunterricht gegangen, weil ich
habe. Weil du so begabt warst?
Ja, ich war hochbegabt. Nein, aber ich habe schon als Kind die Idee gehabt, alles, was man sofort anfängt, hört schneller auf. Und dann habe ich mich da quasi reingemobbt mit einer älteren.
Ist auch für den Sex auch eine gute Herangehensweise, finde ich. Mach hin.
Nein, es verkürzt ja.
Lass
uns schon im Auto anfangen, dann sind wir durch, bis wir zu Hause sind und können direkt Essen kochen. Also ich habe mehrere Warum-Fragen gestellt und dann war halt so, dass man halt nicht so viel fragen sollte, sondern glauben. Und als es am Ende in die Konfirmation gipfelte, was ich unbedingt mitmachen wollte, weil es gab ausgesprochen viele Geschenke, dass ich fast nur Handtücher kriege, konnte ja auch keiner ahnen. Und ein Aussteuerbesteck, 24-teilig aus Krommergarn, das ist heute noch in der Firma. Also alle, die bei uns in der Firma arbeiten und einen Löffel haben, wo TV eingraviert ist, das ist immer noch mein Aussteuerbesteck. Aber deswegen bin ich früh hingegangen und bin mit einer Freundin, die zu spät eingeschult wurde und noch mal sitzen geblieben ist, in den Konfirmandenunterricht gegangen. Ein Jahr vor allen anderen. Weil meine Theorie war, dann, ich weiß ja, dass es auf mich zukommt, also einfach hingehen und durchhalten. Und so war ich ein Jahr vorher fertig. Und habe es auch gar nicht bereut, weil im ersten Jahr haben alle mich ausgelacht. Und als die dann reinkamen und im dritten Jahr, also ich war schon ein Jahr durch und die kam dann ins zweite Jahr, war ich natürlich die Heldin, weil 2 Stunden.
Wusste schon alles.
Das nicht so, ne? Also ich habe da auch bestimmt ein paar Sachen vergessen, aber ich war durch und ich fand das ganz furchtbar. Konfirmandenunterricht war ja schon schlimm genug, aber meine Eltern waren der Überzeugung, wenn man im Konfirmandenunterricht ist, muss man jeden Sonntag in die Kirche gehen.
Hatte sie ja so ein Büchlein, wo man gestempelt wurde?
Das weiß ich nicht mehr. Ich hatte aber einen Vater, der nur aufgestanden ist, um mich zur Kirche zu fahren, um sicherzugehen, dass ich reingehe. Der hat gewartet, bis ich drin bin und jetzt kommt, da ist er wieder nach Hause gefahren. Es war ja jetzt nicht so, dass alle mit mir in die Kirche gerannt sind. Ja, und so habe ich dann 2 Jahre doppelte Plage gehabt. Einmal Konfirmandenunterricht und dazu am Ende auch noch zur Kirche. So, wie
das
kam
muss
jetzt
ganz
dahin?
Schlimm gewesen sein, den Gittel da aufzuwachsen.
Das war nicht ganz einfach.
Ja, ganz furchtbar.
Ja, also ich bin ja als Harzer Kind.
Vor Harz.
Ja, stimmt. Das war ja die Radkarte von Altenau, die mich entlarvt hat. Ich fand den Zwang. Also ich mochte nichts, wofür man mich gezwungen hat.
Also die Schulpflicht ist auch nicht so deine Welt gewesen.
Ja, da muss man ja am Ende sagen, das hat mich ja schon weitergebracht, Lesen und Schreiben und ein paar Grundrechte.
Ja, das kannst man normalerweise in 3 Jahren aber durch. Dann kann man so mit 8, 9 Jahren kann man sich dann im Leben stellen.
Ja, aber das war nicht erlaubt, von daher. Aber tatsächlich habe ich dann als Konfirmationsspruch, und da konnten sie nicht sagen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Großartig.
Ja, so. Langer Ausflug in meine Kindheit. Das Blöde ist, Leute.
Konfirmationssprüche, die man beim Sex verwenden kann, ja.
Beim nicht funktionierenden ja. Sex.
Dysfunktion, wie heißt das? Eine dysfunktionale Erektion.
Das weißt du besser als ich. Ja, allein wegen der Zugehörigkeit zu dem Menschen
klar.
Mit dem Problem.
Ist klar, zu Menschen mit dem Problem.
So.
Was kostet eigentlich so, wenn man tot ist?
Oh, das ist unterschiedlich. Wie, sagen wir mal, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt in der Beratung. Wie würdest du denn gerne bestattet werden wollen?
Ja, da gibt es ja, ich fange mal andersrum an, wo ich auf keinen Fall bestattet werden möchte, ist ein Ruheforst. Ja, ich war nämlich gerade, der letzte Dreck. Ich war gerade, war ich an einem Ruheforst, nur zufällig, und da bammelte so eine grüne Plastikkarte mit mehreren Namen an einer Buche und das war's. Ja. Ich möchte nicht mit wildfremden Menschen auf einer Plastikkarte an einer Buche bammeln.
Aber
und
dann mietet er doch alleine eine 25 Jahre.
Ja, der kostete allein dieser Buchenvergrabplatz kostete 8.000 Euro. Die haben doch einen Vogel. Also ich werde auch Ruheforstbesitzer. Das wird mich schon noch reizen, ja, weil das ist ja ein Geschäftszweig. Und da war nichts. Da war nicht irgendwann mal eine Bank oder so, wo man sich einfach nur der Scheiß Wald.
Also in einem guten Ruheforst sind aber Bänke zwischendurch und so eine Art kleine Freikirche. Also ich hab so ein Begräbnis mitgemacht und ich fand das ganz schön.
Ja, ich will das nicht.
Okay, aber sagen wir mal, fängt an bei 3.200 Euro und augenscheinlich scheint die Plastikplakette sehr teuer zu sein, weil ein anonymer Ruheforst ab 900 Euro.
Und die Plastikplakette kostet dann wie
dann,
viel?
Dann, wenn man das hier zusammenrechnet, müsste das ja dann die Differenz zu 3.200 Euro sein. Ja,
2.500 Euro für eine Plastikplakette, das ist viel Geld. Ich glaube, in Bremen darf man die Urne schon mit nach Hause nehmen, habe ich, glaube ich, mal gelesen. Und wenn das da schon ist, das wird, glaube ich, generell Bundesgesetz werden, dass die Bestattungspflicht, dass die nicht mehr besteht.
Also was ich ganz charmant finde und auch ja eine gute Nachnutzung im Sinne von Kreislaufwirtschaft, ist aus sich selber so ein Diamant zu brennen.
Was ist daran Kreislaufwirtschaft?
Na, der bleibt halt.
Ja, aber das ist, kostet irre Energie aus, dann das.
Also nicht das gleiche wie bei einer Urne, man muss noch mehr Energie aufwenden.
Ja, ja, auch, ich meine, das Kremieren kostet ja auch Energie, ne? Das wird ja auch nicht mit Sonnenenergie verbrannt, nehme ich mal an.
Das dauert dann wohl ein bisschen, aber das hätte mir irgendwie, das finde ich eine schöne Art.
Ja, ich weiß nicht, also ich habe einige Beerdigungen mitmachen müssen in letzter Zeit. Ich finde, das ist alles egal, ob katholisch oder evangelisch oder auch unkonfessionell, ich finde das ziemliches Albern, alles Scheiß. Also es ist ja keine Trauerfeier mehr. Feier heißt ja nicht, dass man fröhlich ist, sondern dass es prächtig ist oder in irgendeiner Weise außergewöhnlich vom Alltag. Das ist heute alles pissig irgendwie.
Also ich habe früher immer gekellnert auf Beerdigungen.
Was kennt man denn? Was kellnert man denn so auf Beerdigung?
Nein, also bei der, wie heißt das? Ein Leichenschmaus. Das war das Wort.
Ja, beim Leichenschmaus.
Ja, das ist ja immer so eine ganz skurrile Zusammenstellung gewesen. Also die kommen dann alle rein und es gibt lauter Schnittchen. Wichtig war, weil du hast ja ganz viel Omas mit Gebiss, dass du den Schinken, dass es keinen Schinken gibt. Weil da bleibt immer dieser Fettstreifen im Gebiss hängen. Also entweder schneidest du den Kleinen, da hatte natürlich keiner Bock drauf und deswegen gab es dann halt Kochschinken nur oder Salami. Und dazu gab es dann aus irgendwelchen Gründen Zuckerkuchen. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, Zuckerkuchen gibt, das ist aber, das ist
Pflicht. Ja, und am Anfang kommen noch alle rein, schniefen und weinen und dann gehen die erstmal zur Bar.
Ja.
Und dann werden ein paar Biere getrunken. Und am Ende ist immer so, dass alle hackenbreit sind, total lustig mit dem Satz, das hätte er, / sie, genauso gewollt.
Ich finde das gut. Also ich finde ja, das ist in anderen Kulturen, also ich kenne es nur aus amerikanischen Vorabendserien, wenn einer stirbt, dass dann die Leiche aufgebahrt in der Lieblingskneipe steht und alles drin rum und saufen.
Aber bei euch zu Hause, hättest du dich nicht neben...
Wir haben nicht gesoffen an der Leiche. Opa lachte alleine auf der Diele rum. Und,
der war doch auf dem Flur. Ihr hattet doch da auch so...
Ja, Diele.
War Diele. So. Diele und Flur ist doch gleich, ne?
Ja, in Siedlungshäusern bei uns nicht. Da gab es zwei.
Was ist größer, Diele oder Flur?
Die Diele ist da, wo man mit dem Trecker und Anhänger reinfahren kann.
Dann
und
scheint Flur, das die größere zu sein.
Ja, genau.
Okay.
Ja, also das ist, ich finde, man muss da mehr von machen. Ich war auf einer Beerdigung mal von einem alten Freund, das ist schon ein paar Jahre her. Da hat der Schützenverein getragen, noch im vollen Ornat und die Feuerwehr und die Jagdhörner haben geblasen, die Sau ist tot oder irgendwas. Und dann hat noch einer am offenen Grab gesprochen, also, Willi, du warst uns immer ein guter Kamerad, jetzt liegst du dort. Und wenn du uns sehen würdest, würdest du sehen, dass alle deine Kameraden hier im vollen Wix am offenen Grab stehen. Ich glaube, du hättest so gewollt, ne?
Ja,
muss das sein.
Ich finde Sätze, die immer anfangen mit, das hätte er so gewollt, das rechtfertigt nahezu alles.
Nein, aber man muss da doch, früher wurden ja auch, das war so, wurde gezählt, ne, vor der, die waren links neben, das ist auch beerdigt, ich habe durchgezählt. Da waren auch mal bloß 50 Leute, die standen vor der Kapelle. Also das wird immer gezählt.
Ja,
wie viele Leute vor der Kapelle noch standen?
Das war auf dem Dorf immer ein Thema. Also wenn du eine Beerdigung
hast,
wo du nur 4 Leute kommen, dann bist du aber auch eine unbeliebte Sau gewesen.
Und hinten auch in die nasse Schlesier-Ecke liegt auch mal einfach.
Die nasse Schlesier-Ecke.
Also wo man liegt. Also je weiter weg vom Haupteingang, desto schäbiger.
Ja, aber das ist ja so, dass es sich am Ende qua Natur ergibt, weil man geht ja immer weiter nach außen.
Ja, das heißt, ist aber trotzdem schäbig.
Da kennst du dich besser aus.
Deswegen bin ich für feierliche Begräbnisse. Ich möchte das, was los ist. Ich möchte am liebsten so beerdigt werden wie Konrad Adenauer. Der ist ja auf einer Hanomach-Lafette zu Grabe getragen. Das wäre mein Traum.
Was ist eine Hanomach-Lafette?
Das ist ein Hanomach AL 28. Den hatte ich auch schon mal. 12-Sitzer Cabrio. Ja, vorsorglich. Habe ich leider verkauft. Dass ich mir jetzt allmählich einen hinlegen muss.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wird es ja immer wahrscheinlicher.
Also wahrscheinlicher. Stimmt, keine Lafette. Das müsste natürlich auch, kann man sein eigenes Begräbnis eigentlich notariell verfügen, wie das stattzufinden hat? Also das ist verpflichtend dann noch.
Ja.
Das muss ich als erstes machen.
Das machst du im Testament gleich mit.
Das muss ich machen, dass auf jeden Fall anständige Klamotten getragen werden. Also wenn einer mit so einer semipermeablen Regenjacke da aufläuft, fliegt er raus aus der Kapelle.
Also du möchtest, was müssen wir tragen?
Schwarz natürlich.
Weil aber weiß ist doch auch eine Trauerfarbe.
Ja, aber bei uns nicht. Bei uns ist schwarz.
Schwarz, okay.
Ja. Und anständige Schuhe, nicht irgendwie hier so mit Sneakers oder so, dann drehe ich mich ja im Sarg um.
Aber was sind denn anständige Schuhe? Also so Lederschuhe?
Schwarze Halbschuhe, Leder, was sonst.
Okay.
Und dann die musikalische Sache, das muss auf jeden Fall.
Jetzt sag mir was. Soll ich dir mein Trauerlied sagen? Also was ich haben möchte, wenn ich sterbe?
Ja, dann kann ich ja gleich schon sagen, ob ich komme.
Ich glaube, das wird für dich nicht so ein Problem sein.
Warum?
wenn man einfach so, also ich bin ja 39, du bist schon 41.
Ja, aber du lebst in der Stadt, hier kannst du jederzeit von einem Lastwagen überrollt werden. Also ich wäre vorsichtig.
Ja, und dann gibt es so eine 5-Jahres-Gap zwischen Männern und Frauen. Also wahrscheinlich hebt es sich auch. Wahrscheinlich werden wir genau gleichzeitig und keiner kann den anderen besuchen.
Dann haben wir beide kein Problem mit den Beerdigungen.
Also ich habe nur ein Lied, was ich mir wünsche. Und zwar Sein von Andreas Burani.
Ich komme nicht. Das ist schon vollkommen klar.
Aber ich komme nicht.
Ich habe hab gestern von einem Freund gehört, dessen Mutter ist schon über 80, die wünscht sich über den Wolken von Reinhard May auf der Beerdigung. Ich kotze.
Das finde ich auch nicht so blöd.
Ey, Alter, es gibt doch so viel Trauerlieder, da muss man doch nicht so kitschig sein.
Wer besser Flieger, grüßt mir die Sonne.
Das, ja, okay, das hätte was. Oder, naja, also ich finde auch nicht alle Choräle. So nimm dir meine Hände muss auf jeden Fall verboten werden auf meiner Beerdigung. Das wird nicht gespielt.
Hört sich nach einem Kirchenlied an, ja?
Es ist ein Kirchenlied, aber es wird immer falsch verbreitet, weil es ist an sich kein Trauerlied, sondern es ist ein positives Lied gewesen.
Aber vielleicht möchten Menschen, die trauern, ein positives Lied.
Die haben
wir
gar
Lied
keine Ahnung, was
okay.
das für ein Lied ist.
Los, sag her, deine Musikauswahl.
Ja,
deine Playlist.
Meine Playlist auf der. Es sollten keine weltlichen Lieder gespielt werden, generell nicht.
Aber wir hatten doch immer
Der Tod von Schubert ist ein gutes Lied.
Was spricht denn gegen den Opener, den wir immer hatten? Also diese Porno-Xylophon-Musik.
Bukati.
Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das hast du mal ausgesucht. Ich find,
Time is Tide.
Das ist eine schöne.
Das kann man spielen.
Ja, das ist eine schöne Beerdigungsmelodie. Auch diese Hammond-Orgel ist ja sehr getragen.
Ja, das könnte man machen. Aber nicht auch nicht Ave Maria, auf keinen Fall. Also ich habe eher so eine Ausschlussklausel.
Bei Ave Maria hat früher, ich habe das ganz oft gespielt, weil der Mops immer mitgejault hat.
Du kannst spielen? Du hast Ave Maria gespielt?
Ja, auf dem CD-Player damals, weil der Mops einmal mitgejault hat.
Ja, das fand ich genau, so. Deswegen will ich das nicht.
Okay.
Also ich möchte eher wahrscheinlich Erdbegräbnis. Ne?
Ja, das haben wir aber das Lied immer noch nicht geklärt. Wir haben
das
nur
liegt noch nicht.
Der Tod Schubert.
Der Tod von Schubert, ja, das reicht dann schon. Wenn nicht mehr, muss da gar nicht gespielt werden.
Okay.
Dann also ein paar, zwei, drei Choräle würde ich ja noch aussuchen. Ich habe so ein paar schöne Choräle, finde ich. Weil, wozu gibt es denn noch diese alten Kirchenlieder? Für die Beerdigung sind die doch wie gemacht.
Okay.
Die klingen nach Beerdigung.
Es klingt alles nach Beerdigung, was mit Kirche zu tun hat, von daher. In meiner Welt.
In deiner Welt, ja.
Sag mir noch was dazu, ist ja dein Thema.
Ja, ist mein Thema, ja. Wie du möchtest, Urne hatten wir auch schon geklärt, ne?
Urne und Ruheforst.
Und Ruheforst.
Und dann einmal
also
Andreas sein und dann können alle sagen, es hätte sich so gewünscht und dann ist auch gut.
Ja, viele sagen dann immer, die Grabpflege sollen meine Kinder nicht machen oder mein Nachfahren. Ich finde, die können sich da ruhig mal ein bisschen anwenden.
Also das Maisfeld.
Ja, das Maisfeld und früher gab es ja auch noch so zur Trauer eine Witwenverbrennung. Ich glaube, es gibt es jetzt nicht mehr so.
Das heißt, wurden die Witwen verbrannt? Warum?
Nicht die Witwe wurde verbrannt, sondern die hatte gar nicht die Gelegenheit, das Witwensein richtig auszuleben.
Weil die wurde verbrannt, wenn er tot war?
Ja, genau.
Warum?
Damit er nicht so allein ist im Jenseits.
Oh, das und wurde er
sehr,
auch verbrannt, wenn sie
tot? Sehr ehefreundliche Haltung, wenn man so will. Schon.
Bis der Tod uns scheidet, ist ja dann völliger Unsinn. Weil sie machen ja weiter.
Ja, das gibt es bei denen auch nicht. Ein großes Problem des Todes ist ja nicht nur, was passiert mit dem Grab, sondern was passiert mit den restlichen Habseligkeiten, mit Erben und so ein Kram. Ne? Erben vererben, das spielt in einer gewissen, ab 60 werden die Leute ein bisschen fickrig und meinen, was mache ich mit dem Kram. Das hast du, glaube ich, alles schon geklärt, soweit ich das weiß.
Kennst du auch mit warmen Händen schenken?
Ja.
Ja, ich habe alles geklärt, also weil das finde ich schon wichtig, weil wir wissen ja, die extrinsischen Mortalitätsfaktoren lauern überall. Und
gerade hier vor Alcatraz, weil in diesem behüteten Alcatraz weißt du gar nicht mehr um die Fernisse da draußen in der Welt,
manchmal,
weil du da gar nicht bist.
Manchmal gehe ich ja raus.
Ja.
Ja, und wenn damit das auf jeden Fall geregelt ist, habe ich schon lange alles geregelt.
Kriege ich was?
Ja.
Ja.
Du kriegst nur den Innenhof von Maus.
Ohne das Haus drum zu.
Ja,
nur den
und ich habe noch einen Hanomag-Schriftzug von dir, der über meiner Kaffeemaschine hängt. Den würde ich dir auch zurückgeben.
Guck mal, das reicht mir schon. dieses Bewusstsein, letztendlich man sagt immer, es kann ja mir egal sein, was damit passiert. Ist es aber nicht, weil das ist ja das Bewusstsein, dass man davor hat, was damit passiert, dass das entscheidend ist. Und die Vorstellung, dass nach meinem Tod jemand eine große Mulde ans Haus stellt und alles reinschmeißt, was mir wert und wichtig war, finde ich schon ein bisschen doof.
Ja, aber alles verschenken und dann in einem leeren Haus zu leben,
auch blöd, ne?
Man muss irgendeinen Mittelweg finden. Ja, da wüsste ich jetzt auch nicht so ganz genau. Idealerweise hat man noch jemanden da, der die Sachen genauso mag wie man selber und der sie einfach behält.
Extrem unwahrscheinlich.
Ja, der kann auch dich voll anlügen und sagen, ja, ich bewahre alles.
Ich erinnere an einer Nachbarschaft, ist vor Jahren ein Mann gestorben und es stand am anderen Morgen schon die ganzen Möbel an der Straße, ja.
Das ist so wie ich, ne? Die Sachen gleich anfangen.
Ja, also ich habe da wenig Hoffnung, dass von meinen Sachen irgendwie noch groß was übrig bleibt.
Das Problem sind ja auch deine ganzen skurrilen Hobbys. Da musst du erstmal jemanden finden, der sagt, boah, ich wollte auch immer Trecker sammeln, Fahrräder, Radios, ja. Lautsprecher. Dann hast du ein, was ich natürlich, oh, doch, ich möchte doch was von dir haben.
Ja?
Ich möchte das Hobbyhaus zurückhaben, was an deinem Büro hängt.
Okay, das schreibe ich mir gleich auf.
Das war, also, ich meine, jedes Mal, wenn du das Hobbyhaus anguckst, musst du doch wissen, das war ein Geschenk von dir.
Ja.
Das hätte ich gern wieder.
Ach ja, nee, das ist etwas, Erben ist ja auch alles nicht so einfach und ich finde das alles blöd. Ich habe mich da noch gar nicht mit befasst.
Dann würde ich gerne eine Sache noch sagen, wenn wir feststellen, alles blöd. Du hattest mir eine Aufgabe gegeben für den letzten Podcast.
Schön.
Und zwar hast du gesagt, das wäre alles viel zu leicht, weil zum Beispiel bei Sex und Putzen, ne, wir müssen mal wieder ran, da sind ja schon Spinnenweben vor.
Sex und Zahnarzt war ganz leicht.
Sex und Zahnarzt war super. Danach sabbert man noch ein bisschen. Ich habe es mir jetzt gefallen.
Ja, das ist hat mir das Sabbern
sehr
gefallen. Aber
ich sag's gleich vorher, du bist ja jetzt auch nicht so sehr in den sozialen Medien unterwegs und ich habe einfach unsere Hörer gefragt. Ich habe gesagt, hier, ich habe einen Job. Was würdet ihr machen bei dem Thema Sex und oder
Podcast? Du hast das gar nicht selbst gemacht?
Ich glaube, ich kann ja hunderte von diesen, nein. Ja. Und es explodierte quasi mein Postfach und auch mein Facebook-Account und ich würde dir Teil 1 nur mal vorlesen
bitte.
Bei Sex oder Podcast. Möchtest du danach noch deine Redewendungen zum Thema Tod machen?
Ja, nur noch 2, 3 zum Abschluss.
Ja, weil die waren toll. Dann lese ich dir jetzt erstmal meinen Sex oder Podcast vor, weil es ja nicht von mir ist, konnte ich es mir nicht merken. Jetzt bist du zu laut. Nicht einschlafen, gleich wird es spannend. Du atmest zu laut. Das dauert mir zu lange.
Das ist ja von dir.
Was? Du atmest, welcher ist von mir?
Das dauert mir zu lange. Das ist ja quasi aus deinem Leben gegriffen.
Lass uns Schluss machen. Es geht schon über eine Stunde. Ich glaube, das ist vom Manager. Hast du den Popschutz drauf? Der gefällt mir auch. Bei dir oder bei mir? Ich mag es lieber mit Kopfhörern. Da macht mein Gehirn, kennst du das? Das produziert sofort eine Szene dazu. So
bei mir hat es eher, der iPhone-Vorsatz hat bei mir Bilder produziert. Ich werde das gar nicht mehr los. Ich kann mir kein iPhone mehr neutral angucken. Ich habe schon eine, wo hast du denn den Adapter?
Da freue ich mich drauf. Was für ein Adapter? Na, den, warte mal. Oh, das musst du googeln, den Womanizer-Adapter.
Aha.
Weißt du, was ein Womanizer ist?
Ja, ich kenne das als Bezeichnung für Männer, die viele Frauen aufreißen.
Ja, dann weißt du, das musst du googeln, den Womanizer. Das wird dir gefallen. Das kann man mit Sicherheit auch für den, wie heißt das Ding, fürs iPhone nehmen. So, einmal im Monat ist mir einfach zu wenig. Heute sind wir mal zu dritt. Anfangs war es ganz spannend, aber dann kommt immer das Gleiche. Mir gefällt auch, bist du schon drauf?
Fällt mir auch gut, ja.
Gib mal einen Daumen hoch,
wenn ich Mann so groß ist wie ein Putzerfisch.
Und jetzt der Hinweis an unseren Manager, gib mal einen Daumen hoch, wenn ich anfangen kann. Macht es jeder für sich. Und dann kommt zum Abschluss mein Favorit von Teil 1. Ich brauche mal ein bisschen, um reinzukommen.
Ganz schön geworden.
Ja, danke, liebe Hörer.
Jetzt bekommen wir noch meine Redewendung, dann sind wir für heute durch. Also viele Redewendungen, Umschreibung für den Tod vor die Hunde gehen. Das ist angeschossenes Wild, das dann bei der Jagd, bei der Drückjagd wohl von den Hunden gerissen wird und dann tot war. Abkratzen ist eine Kurzform für den Kratzfuß machen, also eine Demutsgeste vor einem Hören über den Jordan gehen. Leuchtet mir ein, das gelobte Land.
Da muss ich mir erklären.
Ich will da nicht so viel zu sagen. Ne?
Mir gefiel.
Ins Gras beißen?
Nee, woher kommt das?
Ins Gras beißen fand ich auch schön, ja.
Aber woher kommt das?
Ja, das kommt dann, weil früher den Toten oder den Sterbenden noch eine Hostie ins Maul gedrückt hat, damit sie vor den Herrn treten, also nicht hungrig. Und dann war dann keine Hostie da, weil er im Felde gestorben ist, dann kriegt er ein Stück Gras in die Fresse gedrückt.
Ja. Ernsthaft?
Jetzt war es peinlich, ja.
Also mit der Hostie sehe ich ein, ich habe ja auch immer Hunger, wenn ich reise, also ich... Wenn was passiert, stopf was zu essen rein, kein Gras. Weil wir haben ja gelernt, dass wir Gras nicht gut verarbeiten können. Im letzten Podcast habe ich das erzählt.
Das haben wir gelernt, ja. Über die Wupper gehen, wurde mir erklärt, habe ich gesehen, weil auf der anderen Seite der Wupper der Friedhof war, also in Barmen-Elberfeld. Ich kenne das allerdings über die Wupper gehen im Sinne von Insolvenz beantragen, weil das Finanzamt auf der anderen Seite der Wupper war. Also das scheint strittig zu sein, diese Redewendung.
Das scheint auf eine Metaebene übergegangen zu sein.
Das war den Löffel abgeben, das fand ich auch sehr schön. Früher hatte jeder seinen eigenen Löffel, hing am Hals und wenn er dann tot war, wurde dieser Löffel nicht weitervererbt, sondern hing an der Wand, wo die ganzen Omas und Opas ihr seinen Löffel hing.
Oh, das wusste ich
schön.
Auch nicht.
Schön, vor allem sind es also alte Metaphern, ne? Die Sachen gibt es schon ewig nicht mehr. Das zeitliche Segnen läuft ein. In den letzten Zügen liegen ja Atemzüge, Kopf und am Arm tragen, weiß ich nicht. Radieschen von unten betrachtet
das haben
tatsächlich
ich.
Aus dem Krieg, weil man in den Gräben sah und dann schon Das ist auch ein falsche Übersetzung, Radieschen. Das kommt aus dem Lateinischen, weil Radix ist die Wurzel. Also sind ja nicht spezielle Wurzeln, sondern alle möglichen Wurzeln. Ja, das war es eigentlich schon.
Nee, mein Lieben, Klappe zu
Affe tot.
Das hat mir gut gefallen.
Das hat mir gut gefallen. Ja, das ist auch sehr weit verbreitet, würde ich sagen. Also wir haben das als Kinder immer noch gesagt.
Ja,
da kannten wir die Ursache aber schon gar nicht mehr. Früher war in den Zirkus Kassenbütchen ein kleiner Affe in einem kleinen Kasten, der wahrscheinlich die Leute auf den Zirkus einstimmen sollte. Und wenn die Klappe zu war, war der Affe da drin tot. Wo man dann die ganze Kiste mit dem toten Affen noch weiter am Kastenhäuschen stehen hat, ist mir ein Rätsel. Aber mir ist vieles aus der zirzensischen Welt ein Rätsel.
Aber Klappe zu, Affe tot, ist ein schöner.
Sage ich heute auch immer noch. Ja, immer noch gerne.
Hat mir gut gefallen.
In diesem Sinne, Klappe zu, Affe tot.
Wischmeyers Stundenhotel. Ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Endlich haben Kalkofe und Welke einen eigenen Podcast, in dem was passiert, Kalk...
Das ist so gut, wir reden nie ineinander rein.
Nein, nie.
Grundsätzlich,
das ist ein Prinzip
reden,
einfach von uns, weil wir das wissen, dass es auch für den Zuschauer
weil du
den
kannst Hörer dich total ja nicht nervig. Auf
absolut. Zwei
gleichzeitig konzentrieren.
Ganz genau meine Meinung.
Ich will vor allem den Menschen ja nicht vorschreiben, wo sie den hören sollen. Den kann man überall und immer hören. Egal, ob das beim Sport in der Sauna oder nackt beim Autofahren ist.
Oder
ist
während man jemanden operiert. Das geht alles. Das geht alles.
Ja, immer. Das ist auch das Geile an der ARD-Audiothek, dass sie das einem nicht vorschreibt.
Kalk und Welk. Immer montags in der ARD-Audiothek. Mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Der fabelhafte Boomer-Podcast.